Plan Z, der Sportpodcast von Rick Zabel.
Los geht's. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Plan Z. Ich freue mich sehr über den heutigen Gast. Folge 48. Jan-Josef Liefers ist dabei. Hallo.
Hi, hallo. Hi, Rick.
Ich glaube, du bist den meisten Hörern bekannt. Du bist ja einer der bekanntesten Schauspieler Deutschlands, Musiker und vor allen Dingen auch leidenschaftlicher Radfahrer. Deswegen haben sich unsere Wege auch vor kurzem gekreuzt. Mhm. Und ich bin sehr froh, dich jetzt beim Podcast dabei zu haben.
Ja, freut mich auch.
Ich will dir zuerst einmal großes Kompliment machen für den letzten Tatort, den Nimbus. Den, muss ich sagen, fand ich sehr gut. Der war spannend. Und bei mir war es sowieso so, also ich habe in meinem ganzen Leben noch nie Tatort geguckt. Das war nie ein Thema für mich. Seitdem ich aber mit meiner Frau zusammen bin, seit 2-3 Jahren, die guckt immer Tatort.
Echt?
Und warum auch immer.
Also, wieso war es bei dir? Wieso ist das das letzte Lagerfeuer?
Ich glaube, das ist so familiär bedingt. Also ich sage mal, bei meinen Eltern ist es auch so, zu Hause, also wir haben zwei Wohnzimmer. Mhm. Meine Mama schaut immer unten Fernseher, mein Papa schaut immer oben Fernseher, weil die haben so komplett konträren Geschmack, was es angeht.
Und Tatort gehört bei beiden nicht dazu. Und
doch, meine Mama schaut noch gerne Krimis, die schaut schon noch mal gerne, ganz gerne zu. Obwohl ich sagen muss, wo du dabei warst, habe ich meinen Eltern geschrieben, hey, heute ist der Tatort mit Jan, schaut doch mal rein. Und aber ich glaube, bei meiner Frau war es wirklich einfach so, es war in der Familie, einfach Sonntagabend wird Tatort geschaut, dann ist das so drin. Und bei mir war das ja eigentlich so, also mein Papa war immer viel unterwegs, ich war, seitdem ich 13 bin, auch immer viel unterwegs. In den seltensten Fällen gab es einen Sonntagabend, wo wir mal zusammen vorm Fernseher saßen, also wahrscheinlich rührt das daher. Aber der war echt gut, hat ja auch eine wahnsinnig gute Einschaltquote gehabt.
Mhm. Ja, war nicht unsere allerhöchste, die wir je hatten, aber war okay, würde ich sagen, war sehr hoch und das ist zum Glück, sage ich mal. Also können wir jetzt stolz drauf sein, können wir uns aber auch einfach nur freuen, weil warum nun so viele Leute zugucken, das hat man selber gar nicht immer im Griff. Auf jeden Fall ist beim Münster-Tatort immer viel los und es ist ein sehr voller Bus, der Münster-Tatort, und gucken viele zu. Und ist schön, freut mich sehr, weil es war von vornherein gar nicht so klar, als das erste Drehbuch kam. Das ist ja erstmal nur, sind ja nur Buchstaben auf Papier und ungefähr die Texte, wie sie sein sollen. Figuren und wer das nachher wirklich spielt, wer da wirklich dann in diese Kostüme reinsteigt und wer das dann zum Leben erweckt und irgendwie mit seinem Humor oder seiner durchgeknallten Fantasie entweder in die eine oder mehr in die andere Richtung bringt, ne? Das lässt sich immer alles sehr, sehr schwer vorhersagen, und ob das dann noch Leuten gefällt, ist sowieso unklar. Bei uns war es so, also Axel kannte ich nicht, Axel Prahl, mein Partner, kannte ich vorher nicht, also vom Sehen natürlich, so der Name war mir bekannt, aber sind uns noch nie über den Weg gelaufen. Und Christine Urspruch, meine kleine Alberich, auch nicht. Und eigentlich haben wir uns alle dort zum ersten Mal gesehen. Und haben nur, das eine war vielleicht anders als sonst bei anderen Filmen. Wir haben von der ersten Sekunde, also speziell mit Axel, uns einfach beäumelt, auch so übereinander. Also ich fand den Axel einfach so komisch und so trocken und so witzig. Und in seiner Figur so toll. Und das hat mich dann auch wieder gekickt, so bei mir so ein bisschen, hier und da noch mal eine Schippe draufzulegen. Und dann haben wir uns einfach, wir hatten so viel Spaß miteinander, also aneinander und miteinander, dass manchen, die das von außen gesehen haben damals, so Sender und Produktion und so, sich schon Sorgen gemacht haben, ob wir das einfach total vergeigen, so, weil es einfach so eine Eigendynamik hatte. Mhm. Und mit der mit Christine, die ist ja sehr klein geblieben, und und diese Witze immer über ihre Körpergröße und so in dem politisch korrekten Deutschland, das ist ja so heißes Eisen, hoch 10. Und dann habe ich aber sie gefragt, Christine zum Beispiel, habe gesagt, ist das für dich überhaupt okay? So? Und dann hat sie gesagt, ja, so wie du es machst schon. Und außerdem, wenn man immer ausgenommen wird wegen einer ganz bestimmten körperlichen Eigenart, die man hat, von Witzen, ne? Ist das auch eine Art von Diskriminierung und Ausschluss. Und ich will, wenn man über einen langen Dünnen lacht und immer sagt, ey, wir sind die Luft da oben, alte Bohnenstange oder keine Ahnung oder irgend sowas in dieser Art, warum soll man das dann mit kleinen Menschen nicht auch machen dürfen? Solange es eben nicht gehässig ist und wirklich böse. Und das hat mir total eingeleuchtet. Und da ich sowieso kein gehässiger und böser Mensch bin und irgendwie kein bitterer Pilz irgendwie, habe ich immer auch nach dem Dreh gesucht, wie man diese Sachen entweder charmant oder auf die auf meine eigenen Kosten sozusagen rausbringt, sodass dass es nicht Aua macht.
Ja. Ja. Als ich den Limbus geschaut habe, und jetzt wusste ja, dass ich dich treffe, habe ich mich gefragt, der hat ja viel so mit Vorhülle zu tun und sag ich mal so ein Leben nach dem Tod oder so in der Zwischenphase zwischen lebendig und tot sein, also Koma. Bist du für sowas empfänglich selber persönlich? Bist du spirituell oder gar nicht?
Also, das sind jetzt viele Sachen und ein großes Thema. Muss man jetzt mal irgendwie finden, wie man sich daran arbeitet. Also bin ich ein spiritueller Mensch? Ja, denke ich schon. Spiritualität ist aber jetzt nicht dasselbe wie Religiosität zum Beispiel für mich. Und ich habe neulich auch einen Podcast gehört. Ich finde der Podcast cool, obwohl das erst der zweite oder dritte ist, den ich selber mache, der hier mit dir. Also ich bin noch relativ unverbraucht. Aber ich habe neulich einen anderen gehört. Sowieso ein Mann, den ich sehr toll finde, Harari. Ich lese gerade ein Buch, es fliegt ja leider nicht mehr rum. Egal. Und der hat nochmal gesagt, was für ihn der Unterschied ist zwischen Religion und Spiritualität. Und komischerweise ist es genau, hat er genau das gesagt, was ich denke oder gefühlt habe. Er sagt, Religion, da kriegt man immer Antworten. Und Spiritualität, das ist die Fragen. Wenn ich mich frage, warum bin ich hier, was ist der Sinn meines Lebens, was soll ich hier, was ist mein Grund, dann ist das Spiritualität. Und wenn einer kommt und sagt, es ist so, das ist die Antwort, glaub es oder geh in die Hölle, das ist dann die Religion. Das ist dieses Regime, ne, was uns von außen sagen will, was wir zu glauben haben. Und wenn wir daran nicht glauben, geht's ab in den Orkus. Das sind eben so, wenn man es so sieht, wie ich es jetzt gerade gesagt habe, würde ich sagen, bin ich auch spirituell, ja. Aber nicht nur. Ich sitze jetzt nicht von morgens bis abends da und brumme vor mich hin oder sowas. Aber übrigens auch zum Teil aus professionellen Gründen. Also ich kann gar nicht anders als diese Fragen stellen, weil das die Fragen sind, die Menschen bewegen und ich Menschen spiele. Das ist mein Beruf. Also es nützt mir nichts, wenn ich alles besser weiß. Ich muss mich genau da in diese Frage, in diesen Fragetunnel reinschrauben. In dem ich ja selbst als Privatmensch auch bin.
Ja, ist schon spannend. Ich meinte definitiv auch Spiritualität, weil bei mir geht es genauso, dass ich glaube zum Beispiel, also an etwas glauben, egal ob das jetzt Schicksal ist oder für den anderen ist es Karma, für den anderen ist es Gott. Das finde ich völlig, hat seine Berechtigung, aber ich bin auch gar nicht religiös, das bin ich auch null. Gut, jetzt haben wir hier direkt sehr, sehr tiefgründig angefangen. Ich glaube, das.
Jetzt steigern wir langsam.
War selten bei Plan Z. Wie ich schon gesagt habe, du bist vielen schon als Schauspieler und Musiker bekannt. Aber so als Radfahrer haben dich die wenigsten bis jetzt wahrgenommen. Beziehungsweise jetzt gerade erst in der letzten Zeit sieht man dich viel Radfahren. Und ich glaube, ich habe jetzt bei mir auf meinem Instagram-Account vor 2-3 Tagen, hatte ich so gesagt, hier. Jan-Josef Liefers ist bei mir zu Gast. Stellt doch mal ein paar Fragen, die ihr an ihn habt. Ich glaube, da wurde ungefähr 60 Mal gefragt, wie ist der denn zum Radsport gekommen, zum Radfahren? Wie hat sich das zugetragen? Da gibt es doch eine gute Geschichte in Amerika, hast du mir mal erzählt.
Ja, aber das war nicht der Anfang.
Das war nicht der Anfang, okay.
Nee, ganz ehrlich, also ohne Quatsch, der Anfang war, als ich, glaube ich, 5 Jahre alt war, bei meinen Großeltern in Erfurt damals. Die haben in Erfurt gelebt und ich habe viel Zeit bei meinen Großeltern verbracht. Und dort gab es einen Mann, der hatte so ein kleines Kinderfahrrad mit Stützrädern. Kennt ja jeder. So ein mini kleines Ding, wo die Kleinsten so kurz nach dem Dreirad kommt das. Und der hat, das durfte ich immer nehmen. Und irgendwann kam der dann runter und sagte, komm, jetzt schrauben wir die Stützräder ab, Jan. Und dann hat er die abgeschraubt und ich sollte fahren. Und er hat mich immer hinten an der Kapuze, ich hatte so einen kleinen Anorak an der Kapuze mal festgehalten. Und ich habe dann diese Hand so gespürt und dachte mir, okay. Und dann bin ich halt so gefahren, so rumgeeiert. Und dann ging das immer besser und immer im Hof, so war so ein Viereck. Und irgendwann, also bin ich halt gefahren und hatte das Gefühl, so okay, und will mich so umgucken und den so anstrahlen oder irgendwie so ein bisschen mehr Feedback holen, und der ist gar nicht mehr da. Er hat mich einfach nach der zweiten Runde losgelassen und hat mich alleine weiterfahren lassen. Und ich habe es nicht gemerkt. Und dieser Moment, ich schwöre es dir, diesen Moment spüre ich heute noch, weil das war der das war das erste, der erste Eindruck oder mein, der erste Moment, wo ich dachte, ich kann alleine was. Also ich brauche, das war ein, wie so ein erster Geruch von Freiheit oder sowas. Ja. Und ich bin ja gefahren und der hätte schon sich sehr anstrengen müssen. Also du musst ja dann, das kennst du ja, selbst wenn man langsam fährt, man muss dann als Fußgänger schon ganz schön hinterher dackeln, um da dran zu bleiben. Und er ist einfach irgendwann stehen geblieben und hat sich angeguckt, wie ich alleine da schon fahren kann. Und das war so ein Moment, der hat sich mir so eingeprägt, dass ich, das war, ging dann auch später mal so weiter. Ich wollte, bin in Dresden groß geworden, das ist meine Heimatstadt. Und dort war mein Fahrrad das Wichtigste irgendwie. Und nicht nur, um von A nach B zu kommen, das hätte ich auch mit der Straßenbahn gekonnt oder laufen gekonnt, sondern weil ich da, seitdem irgendwie immer mit Freiheit, mit Fahrrad so eine Art von Freiheit verbinde, tatsächlich. Und diese Art, sich vorzubewegen mit, sag mal so, irgendwas zwischen 25 und 35 km/h, wenn man Gas gibt oder ein bisschen ruhiger angeht, ist einfach kein Fußgänger kommt dir nach, auch nicht der schnellste Läufer oder so, vielleicht ein Sprinter 100 Meter lang, aber so. Na, du bist irgendwie, du hast ein Tempo drauf, das übermenschlich jetzt ist und trotzdem nicht auf dem Motorrad, das ist auch ein Riesenunterschied. Mhm. Wenn ich manchmal in Berlin fahre, ich habe so meine Strecke so im Süden raus und ich fahre gerne früh morgens, gerade im Sommer, wenn man ganz alleine ist auf so einer Straße oder manchmal fährt auch jemand mit und dann fliegen manchmal Vögel neben mir her, die werden dann aufgeschreckt, so dadurch, dass du da so vorbeikommst und dann segeln die neben mir her, so wie Delfine manchmal im Wasser neben einem Boot her schwimmen eine bestimmte Weile und die haben ungefähr das gleiche Tempo, wenn die so segeln und das ist nach wie vor so und ich würde sagen, wenn du nach dem Anfang fragst, würde ich sagen, als ich 5 war in Erfurt, aber es ist nach wie vor ungebrochen so, dass mich das total glücklich macht, auf eine Art gibt mir das ein mega gutes Gefühl und das habe ich mit keinem anderen Fahrzeug.
Das ist eine sehr schöne Antwort, muss ich sagen. Bei mir gibt es ja auch die Verbindung zu Erfurt, da ich da auf der Sportschule war. Ich bin ja sozusagen mit 13 ausgewandert rüber, auch auf die Sportschule und war dann da bis zu meinem 18. Lebensjahr, habe ich 5 Jahre in Erfurt verbracht.
Also, weißt du gar nicht, dass Erfurt eine Sportschule hat?
Doch, doch, eine richtig große und bekannte. Also echt? Die Pierre de Coubertin, das Pierre de Coubertin Gymnasium.
Und das ist eine Sportschule, das war mir nicht so klar.
Doch, okay. oben Steigerwald. Direkt
den im
Steigerwaldstadion, genau. Und da ist ja eigentlich der ganze Sportkomplex, die große Eishalle und alles da im Stützpunkt.
Okay, muss ich mal hingehen. Wenn ich wieder mal in Erfurt bin, gucke ich mir das mal genauer an.
Ist echt schön. Das war auch cool. Du hattest natürlich im Andreasried hattest du die Radrennbahn unten, einmal quer durch die Stadt. Aber ja, ich bin auch mit 13 dahin und habe dann 5 Jahre da im Internat gewohnt, direkt in der Schule. Und das ist ja wirklich einfach so 200 Meter schräg vom Steigerwaldstadion und habe da eigentlich so sehr prägende Jahre, ist ja so, wenn man von 13 bis 18 ist ja so gerade die Teenie-Zeit, ich bin auch immer sehr gerne in Erfurt, habe da sehr viele gute Erinnerungen dran und auch bis heute eigentlich meine ganzen engen und besten Freunde sind aus der Zeit, ja.
Echt?
Also ich verbinde auch mit Erfurt sehr viel, das ist lustiger Zufall.
Wusste ich gar nicht, habe ich nicht gewusst, okay.
Und kommen wir zu der Geschichte, wie du so richtig Rad gefahren bist in Amerika.
Also das war, wenn mich jetzt jemand fragen würde, was war jemals dein größtes sportliches Achievement, so, dann würde ich sagen, das war eine Radfahrt von Vancouver, von Kanada, da hat es angefangen, über British Columbia, Vancouver Island, dann runter bis zur Spitze der Insel, dann rüber Richtung Seattle und dann immer an der Westküste lang mit dem Fahrrad. Also das war, Vancouver hat es gestartet, in Los Angeles war es zu Ende. Ja. Und hatten nicht sehr viel Zeit, es war ganz schön, also für jemanden wie mich, mega anspruchsvoll. Also wir hatten, glaube ich, nur reichlich zwei Wochen oder so. Das sind 2000 Kilometer und das ist aber, für dich klingt das jetzt nicht so dolle, aber was ich zum Beispiel, da muss man mal sehen, wie ich auch bin, das ist auch eine Seite von mir, ich bin total enthusiastisch, was sowas angeht, aber war überhaupt null vorbereitet. Mir war weder klar, was dort auf mich zukommt. Es hieß halt an der Küste lang, Pazifikküste lang. Ja. Und dann habe ich gedacht, ja, Küste, stelle ich mir so vor wie Ostsee oben oder so, also plattes Land und wenn du Pech hast, bist du im Wind von vorne oder so. Ja. Mir war total unklar, dass ich durch 3 Bundesstaaten musste. Ich musste durch Washington, durch Oregon und dann durch Kalifornien noch durch. Und dort oben das ist Gebirge. Ich bin gefühlt wochenlang bergauf gefahren und habe am Anfang, gerade die erste Woche, bestimmt dreimal am Tag mein Fahrrad in den Busch geschmissen und gesagt, leck mich am Arsch, das ist mein Urlaub. Was mache ich hier, verdammte Kacke? Ja. Und dann ging es aber auch, jeder Berg, der hochgeht, geht auch irgendwann wieder runter. Dann ging es auch mal wieder runter. Ungefähr nach 5 Tagen oder so war dieser Widerstand, den ich da hatte, gebrochen. So dieser innere Schweinehund oder so. Und dann habe ich angefangen, es wirklich zu genießen. Ne? Und habe auch was kapiert von dem, also nicht nur von dem Freiheitsding so, dass man auf so einem Fahrrad sitzt und fahren kann, wohin man will und keiner kann einen halten und keiner quatscht einen blöd an, sondern auch von diesem sportlichen Aspekt. Also irgendwann hat mich das dann schon auch so gekickt. Ne? Du wirst es wissen, also dann verändern sich die Beine und ich habe jeden Morgen mal mit einem Freund, mit meinem besten Kumpel zusammen, wir haben jeden Morgen unfassbare Berge in uns reingegessen und trotzdem auf der Tour bestimmt jeder 7-8 Kilo verloren am Ende. Das war dann die zweite Schippe obendrauf, dass ich gesagt habe, okay, das ist nicht nur so ein Gefühl von Freiheit, dass man sich mal Radfahren holen kann, sondern es ist auch Sport. Ist auch Training, ist auch Herausforderung und ist auch besser werden, so diesen bisschen dieses Leistungsding. Und ich habe als Kind viel Sport gemacht, ich habe immer abgebrochen. Ich habe zum Beispiel Judo gemacht bis zum gelben Gürtel, dann hat es mich nicht mehr interessiert. Ja. Und ich war so ein Anfang begeistert dabei sein und aber dann die Lust verlieren und wieder was anderes wollen. Fußball war vielleicht noch das Längste, was ich gemacht habe. Ja. Und ansonsten 1000 Sachen angefangen und 1000 Sachen wieder aufgehört. Und ich bin mir nicht sicher im Nachhinein, wenn damals, als ich so ein Kid war irgendwie, wenn da einer gewesen wäre, in der Familie oder so, ein Radsportler, und der hätte gesagt, zieh das mal durch, Junge, und so. Ja. Ob ich das nicht dann vielleicht doch gemacht hätte, weil das war das Einzige, was bis heute mich wirklich überzeugend dazu bringen kann, Sport zu machen.
Das ist sehr spannend, weil ich habe dasselbe Beispiel bei Leo, meiner Frau, die sagt das auch, die ist auch sehr, sehr sportlich, auch wenn ich mit der irgendwie ins Fitnessstudio oder so gehe, bin ich immer überrascht, wie fit die ist und wie athletisch die auch ist. Ja. Und die hat auch im Gegensatz zu mir zum Beispiel, der echt gefühlt, wahrscheinlich ist einfach mein Stoffwechsel komplett im Arsch durchs jahrelange Radfahren und so viele Stunden auf dem Rad verbringen, aber bei der ist es echt verrückt, auch wie, wenn die so 1-2 Wochen trainiert, dann wie die direkt auszehrt und wie man direkt so sieht, so wie der Körper sich verändert, also ein wahnsinniges Talent dafür, aber halt auch nie in der Jugend oder so mal rangeführt worden an den Sport, hat oder mal dran geblieben, und die sagt jetzt auch im Nachhinein so, ey, das auch wenn sie das bei mir halt so sieht, so, das ist halt mein Beruf, dass ich Sport mache, sagt sie, ey, das ist schon echt schade, dass da nie jemand war, der irgendwie gesagt hat, okay, mach die Sportart und bleib auch mal dran so. Das war auch so, also die hat mal Leichtathletik gemacht eine Weile, dann auch keine Lust mehr gehabt, aufgehört so. Man kann zwar ein Kind nicht zwingen, aber so ein bisschen mehr pushen in eine Richtung ist ja schon erlaubt. Das ist spannend, wenn man, das hat Leo genauso.
Ich habe es mal gemocht, also ich muss sagen, bei mir war es so, ich habe gerne gewonnen, also so Zweikampf oder Sportunterricht oder so, ich hatte schon einen Ehrgeiz, aber der hat mich nicht dazu gebracht, zu trainieren. Also entweder ich habe es sozusagen aus der Hüfte geschossen, hingekriegt, oder ich hatte keinen Bock. Also ich war nicht so der Trainingstyp, ich war nicht der Typ, der bei mir ging es auch mal darum, Sportschule, ja, nein, in Dresden gab es auch eine da, wo ich gewonnen habe, aber dann hat man das gelassen und zu Recht. Und zu Recht, weil ich bin einfach nicht der. Ich glaube, was mich von einem Leistungssportler unterscheidet, ist die Bereitschaft, mich echt zu quälen. Und ich streng mich gerne an und bin noch kompetitiv. Also bin gestern hier wieder gefahren mit jemandem und so. Und findest du noch geil, irgendwie Tempo zu machen oder so? Das mag ich so. Oder zu sprinten bis zum Ortsschild, komm los. Das will ich auch gewinnen. Ja. aber dafür jetzt. Das, was du eben machst, ein Jahr wirklich hart zu arbeiten an verschiedenen Kleinigkeiten und weißt du so, auch Sachen, die keinen Spaß machen.
Ja.
Damit habe ich es nicht so, und das fehlt mir ein bisschen, dieses Gehen, was man dann braucht, zu sagen, okay, ich gehe den langen, 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 langen Weg. Und dein Papa zum Beispiel hatte mich ja eingeladen, mit ihm letzten Jahr die L'Etappe zu, oder in diesem Jahr die L'Etappe zu fahren. Die eine Etappe, Nizza, der Rundkurs.
Ja,
188 Kilometer und 3 krasse Berge und ich hätte es auch gemacht.
Ja.
Ne? Und ich habe dann auch ein bisschen trainiert dafür auf Mallorca, wo war ich, aber als es dann abgesagt wurde, war ich mega enttäuscht. Und dann fuhr ja das Elitefeld vorher. Ja. Und dann habe ich mir die Etappe im Fernsehen angeguckt und dachte ich, als ich das sah, dachte ich, ach du Scheiße, ey, bloß gut, dass das abgesagt wurde, weil ich sah mich plötzlich selber dort auf diesem Kurs. Das war ja heiß und zum Teil wirklich krasse Steigungen. Also da dachte ich so, wow, vielleicht doch nochmal ein Jahr warten und vielleicht nächstes Jahr nochmal probieren und vielleicht doch mal ein bisschen trainieren. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber so als einer ist das Physische so dabei, dass man so eine Etappe überhaupt fahren kann, dass man überhaupt ankommt am Ende. Und das Zweite ist dann auch so eine moralische Nummer. Das kenne ich noch aus Amerika, du hast es ja vorhin gefragt. Also dort oben Oregon, Washington und Oregon, diese Berge hochzufahren, die kein Ende nehmen, das ist ja auch eine moralische Frage. Du musst ja auch mental darfst du nicht einknicken. Also einfach diese Ruhe zu bewahren und dieses Ding zu bewahren und sogar zu sagen, geil, ist da oben, guck mal, nach der Kurve geht es noch weiter bergauf. Geil. Weißt du so, das ist einfach eine Sache, die konnte ich damals gar nicht.
Einfach so, einfach auch so vom Kopf her, ich sag mal, es geht einem ja selber so, dieses, sag mal, wenn ich jetzt für ein 6-Stunden-Training starte, 6 Stunden ist ja auch sehr, sehr lang, wenn man Sport macht. Und am Anfang kann man sich jetzt gar nicht vorstellen, okay, das mache ich jetzt für die nächsten 6 Stunden oder die nächsten 7 Stunden. Aber wie du sagst, wenn man einfach dann dabei ist und man weiß natürlich, ich mache mir jetzt keine Sorgen, dass ich das nicht schaffe, weil ich das schon 100 Mal vorher gemacht habe und dann ziehe ich es natürlich auch dieses Mal auch wieder durch. Aber das ist auch das Krasse bei einem Rennen wie den Giro oder so, wenn dann siehst du irgendwie, dass du dann auch auf einmal Dinge kannst und machst, die du im Training, selbst im Training nicht machst, weil es irgendwie eine Spezialsituation ist und du dann dich durchkämpfst und dann fährst du auf einmal 6,5, 7,5, 6, drei Tage hintereinander diese langen Distanzen und diese lange Zeit auf dem Rad. Ist schon spannend, was der Körper dann auf einmal alles schafft, vor allen Dingen auch der Kopf, wenn er will und wie dann auf einmal die Zeit auch verfliegt, wie man so einfach drauf schon sagt, wie, das sind jetzt irgendwie 3 Stunden schon, krass, das ging aber schnell um. Das ist spannend, aber auch Wenn du sagst, dass du ein Wettkampftyp bist oder wie sagt man, kompetitiv, das ist ja, das finde ich spannend, weil das ich musste so lachen, da gibt es eine lustige Story, dass ich war jetzt diesen Sommer, war ich auf einem Junggesellenabschied zum Beispiel und da waren wir am Strand und dann hat der Trauzeuge hatte Strandspiele organisiert, es wurde so dieser Junggesellenabschied in 2 Gruppen aufgeteilt und dann mussten Strandspiele organisiert werden. Und ich meine, das ist wirklich, das interessiert ja niemanden da. Aber sobald man mich bei sowas hat, ey, ich will das so sehr gewinnen. Und ich werde dann auch richtig fuchsig. Ne? Und da habe ich gemerkt, so, ich habe das dann so nachher reflektiert und dachte so, ja, das ist schon ein Unterschied zu anderen. Also zum Beispiel, es war dann so, ich werde da auch total unfair dann. Also zum Beispiel, es war damals war es so, also erstens habe ich super ernst genommen und habe auch alle so angeschrien, so, hey, jetzt lauf doch mal! So, weißt du? Und dann das Beste, das war sehr lustig, da Christoph, der da den Jungen seinen Abschied hatte mit dem, der lacht jetzt noch drüber, wenn wir darüber reden. Der hat gesagt, es war so, dass wir, glaube ich, wir brauchten 2 Sechser-Teams und wir waren aber nur 11 Leute. Und es waren aber 2 Trainerinnen, die dann diese Spiele gemacht haben. Und dann hat die eine gesagt, okay, ich mache Schiedsrichter und die andere Frau ist dann zu uns ins Team gekommen. Und dann war es halt so, ich meine, die kannte ja die Spiele, hat sich aber trotzdem nicht gut geschlagen. Und dann war ich immer mega sauer und hab gesagt so, hey, du arbeitest doch hier, kennst die Spiele, wie kann man da so schlecht sein? Dass selbst die anderen schon so zu mir gekommen sind, ey, lass die mal in Ruhe. Weil ich die so richtig angegangen bin. Ich so, also jetzt gib dir doch mal Mühe, hier geht's um was. Das ist schon lustig. Ey.
Das ist geil, wenn dann am Schluss die Braut heult.
Ach ja.
Oh Mann, ja. Naja, ja. Also ich würde sagen, wenn du mich jetzt fragst, bist du ein ehrgeizig im Sport, würde ich immer sagen, nein, mir fehlt der Ehrgeiz. Das ist, weil ich meinte, dass ich mich eben auch nicht so bereit bin, sondern wirklich so bis so krass zu quälen. Ja. So. Das ist mir dann nicht. Aber am Ende habe ich doch schon auch Ehrgeiz. Also so, auch wenn ich jetzt so mit Leuten fahre und das passiert mir jetzt ja manchmal, also wir sind ja schon einmal zusammengefahren und mit anderen, die das sehr gut können. Ich hänge mich manchmal in Berlin auch an so eine Gruppe dran von Leuten, wo ich sage, die könnten deine Kinder sein. Ich bin ja auch nicht mehr taufrisch. Ja. Und dann fahre ich so ein bisschen in den Schatten mit und dann gucke ich mal auf den Tacho und dann denke ich, wow, ganz gut. Und wenn die dann abbiegen oder sowas, ne, dann will ich auch so weiterfahren. Also ich habe dann diesen Gemütlichkeitsfaktor habe ich dann doch auch nicht, muss ich sagen. Und manchmal fahre ich auch mit anderen, die jetzt, sagen wir mal, nicht so oft fahren wie ich und die finden das dann zu schnell. Mhm. Die sagen dann einfach, ja, ganz ehrlich, also lange kein Problem, so 120 Kilometer würde ich auch fahren, aber Muss das jetzt so schnell sein? Irgendwie kann man nicht ein bisschen gemütlicher fahren oder sowas.
Ja, sieht man ja auf deinem Instagram auch, dass du postest ja oft deine Ausfahrten mit Kilometer und Shit. Und da muss ich auch oft sagen, dass du schon die Pace, die du fährst, die ist schon echt ordentlich. Die ist echt sportlich. Ist ja oft über 30 und so. Das musst du ja erstmal schaffen. Ne?
Ja, ich mach's auch ehrlich gesagt gar nicht so. Manche sagen, ey, Angeber und so. Ich mach's weniger, um anzugeben, sondern mehr, weil ich es geil finde, das auch zu teilen. Weil ich bin jetzt in einem Alter, also ich gehe de facto, ja, man muss es einfach sagen, auf die 60. Ne? Ja. In 4 Jahren bin ich 60, krass. Und mir selbst kommt es gar nicht so vor, aber es ist die Wahrheit. Ja. Und ich kenne so viele in meinem Alter, die einfach komplett aufhören, sich zu bewegen oder sich herauszufordern oder weißt du, sowas zu... Die erzählen dann, dass sie mal ein bisschen Sport machen oder früher viel Sport gemacht haben und so. Und ich merke, dass immer mehr Leute, man liest das in den Kommentaren, auch in den Nachrichten, die ich kriege, richtig anspringen darauf. Die sagen dann, geil, das zeckt mich irgendwie an. Ich fühle mich gerade total scheiße, weil ich nur auf dem Sofa rumsitze und dann auch anfangen und irgendwie so zu zeigen, dass man eben jetzt schon so, in meinem Alter sind andere schon Opa oder sowas, aber trotzdem kann man noch ein bisschen mit dem Arsch wackeln. Das ist eine die Message ist eigentlich die, um die es mir da mehr geht jetzt, als um zu zeigen, wie toll ich bin, weil es gibt andere, die sind sehr viel toller, ne, in dem Dings. Aber
ja, aber es ist ja trotzdem, also ich finde es auf jeden Fall gut und wie du sagst, wenn man jetzt irgendwie ein Huni gefahren ist mit einem 30er Schnitt, kann man ja auch drauf stolz sein. Also da gibt es ja keinen Grund, warum man das nicht posten sollte. Ja. Nur kurz mal zur zeitlichen Einordnung. Wann war dieser Amerika-Trip? Wie alt warst du da? Wann war das ungefähr?
Das war 1989 ist die Mauer gefallen. 90.
Ja. Und
da war ich 64 geboren. 74, 84.
26?
Ja.
Nee, 36. Nee, 26, 26 klar. 26, genau. Ja. Genau. Dann bist du so alt wie ich jetzt gerade.
Ja.
Dann warst du so alt und hast ja den Trip gemacht. Das ist ja cool. Und seitdem, das wollte ich fragen, wie bist du seitdem dann immer dran geblieben oder gab es dann auch mal eine Zeit, wo du mal wieder 10 Jahre gar kein Rad gefahren bist und dann wieder angefangen hast jetzt?
Genau so war es. Also es gab Riesenzeiten, in denen ich gar nicht mehr gefahren bin. Mhm. Es gab auch Zeiten, in denen hatte ich gar kein Fahrrad mehr. Ja. Und ich weiß nicht, wie, warum irgendwie, keine Ahnung. Du, da habe ich auch, es ist auch so... So ein Leben ist auch komisch. Also manchmal war mir auch meine Gesundheit oder mein Wohlbefinden total egal. Mhm. Ich habe dann einfach bin total abgekippt in eine andere. Ich habe geraucht zum Beispiel, habe also bestimmt viel zu viel getrunken, also viel mehr als man sollte und gesund ist und habe halt mehr so an so einem Ende auch auf eine Art gebrannt, aber eben an so einem wirklich sagen eher ungesunder Ausläufer gewesen und und dann aufgehört zu rauchen zum Beispiel, habe ich mitten in der Arbeit vor ungefähr 5, 6 Jahren und bin mit dem Fahrer, wir haben beim Film immer so Fahrer, die einen fahren aus Versicherungsgründen von Berlin ins Fichtelgebirge und dann es war so Schnee und es war echt ganz schön und wir hatten noch einen Rotwein, Pulle Rotwein aufgemacht und abends noch so zum Runterkommen schönes Gläschen und ich hatte mir eine Stange Zigaretten gekauft, weil da oben gab es immer, war es schwierig die zu kriegen und zünde eine an und beim zweiten Zug, keine Ahnung, so wie man, wenn einen der Blitz trifft oder so, der Blitz der Erkenntnis oder keine Ahnung, habe ich gedacht, es ist eklig, es stinkt, es tut mir nicht gut, was mache ich hier eigentlich? Und habe gesagt, hier, ich schenke dir meine Kippen, ich rauche nicht mehr. Und er so, ich wette mit dir, dass du spätestens morgen Mittag bei mir stehst und wieder einer willst. Und die Wette habe ich bis heute gewonnen, also nie wieder angefangen. Das war die Zeit, wo dann auch wieder... Ich habe dann entsteht da so ein Vakuum, ne? Was mache ich denn jetzt? Ich werde irgendwie nervös. Und da kam dann wieder Sport rein. Ja. Und dann war es das Laufen, eigentlich. Okay. Das Laufen. Und dann kriegte ich Laufen auch wieder viel zu viel und viel zu schnell und Tartanbahn und so ein Zeug. Ja. Also und dann kriegte ich so Schmerzen in der Achillessehne und die blieben, gingen nicht mehr weg bis zum nächsten Morgen. Aber die waren dann wieder weniger und dachte ich, ja komm, kannst wieder. Machst nochmal einen Zehner hinterher und so. Und dann kriegte ich eine richtig chronische Achillodynie, heißt die, glaube ich, so eine richtige chronische Achillessehnenentzündung. Ah. Und die Achillessehne ist extrem schlecht versorgt vom Körper, die ist da unten. Und was da einmal ist, kriegst du lange nicht los. Und dann war es mit dem Laufen auch wieder passé. Und dann, Und dann fiel mir das Fahrrad wieder ein. Ja, dann habe ich mir ein schönes Fahrrad gekauft. Macht ja auch Spaß. Ja. Ich bin auch so ein Techie, mag das irgendwie so ein. Ich fahre jetzt nicht mit so einem Oldtimer-Rad rum, sondern heißer Scheiß und das macht mir auch Spaß. Ja.
Nee, das finde ich gut. Also da ist ja auch, dass du, also zum Beispiel, das habe ich auch schon öfter im Podcast thematisiert, dass mein Dad ist ja so auch das absolute Vorbildbeispiel, wie man Material lieben kann und wie man sich damit auseinandersetzen kann. Dann bin ich so das komplette Gegenbeispiel. Ich bin wirklich? Völlige Materialschlampe. Das ist mir
ist dir total Wurst, was an deinem Fahrrad dran ist.
Naja, ich habe gestern noch mit einem Freund da lange drüber geredet, dass ich gesagt habe, so, das ist auch, also ja, ich bin ja auch seit Jahren noch mein Material gestellt und es ist dann so, hier, das kannst du fahren und dann wechselt man maximal irgendwie den Lenker, wenn es zwei verschiedene Typen gibt, von dem Sponsor, den man halt hat, oder die Laufradhöhe oder so. Das ist aber alles. Aber bei mir ist so total dieses auch, was ich in der Jugend noch hatte, sein Rad irgendwie selber zusammenstellen, so, da hatte man auch sein Traummaterial, so, boah, wenn ich mir die Laufräder irgendwann mal kaufen könnte, das wäre so toll, so. Das ist völlig verloren gegangen bei mir, auch so dieses Wertschätzen davon, so. Also, mir ist das bewusst, mir tut das auch ein bisschen leid, aber das ist halt so. Und auch, also, wie oft ich mir auch denke, wenn ich vom Regen komme, von einer Regenausfahrt, zu 80% wird es darauf hinauslaufen, dass ich dann doch einfach nur bei der Tankstelle mit dem Kärcher mal schnell drüber gehe. Man sieht mich nicht oft draußen vor der Wohnung stehen und mein Rad nochmal da
putzen. Die Details sauber.
Also ich bin so, da wo man sieht, da putze ich. Alles, was nicht gesehen wird, wird auch so gelassen oft. Großer Unterschied. Aber
okay, das könnte mir auch passieren, aber das.
Ich finde es spannend, auch mit dem Thema hast du gesagt, dass du so in beide Richtungen auch mal ausgeschlagen bist. Ich meine, gerade als Schauspieler und Musiker ist das ja so. Also so für klischee-mäßig von außen gesagt, würde ich jetzt sagen, da gehört es ja auch zu, meine Party zu, richtig coole Party zu feiern und eine über den Durst zu trinken und mal zu rauchen. Das finde ich so, das gehört richtig dazu und das ist auch cool. Und ich merke auch so bei mir, wie gesagt, ich bin jetzt 26, ich gehe nächstes Jahr in meine achte Profisaison und wenn ich mit Freunden spreche, sage ich so, ey, du musst dir vorstellen, so, also ich bin ja auch nie in dem Kreis groß geworden, so klar, man hat auch mal unter Sportlern gefeiert, so ist nicht, aber ich habe mein ganzes Leben noch nie einen Joint geraucht zum Beispiel oder Alkohol trinkt man natürlich, aber auch in den seltensten Fällen irgendwie so, dass man das jetzt zwei Tage hintereinander tut und so. Mhm. Und in meinem Kopf ist das immer eine total romantische Vorstellung, so mal, wie gesagt, Künstler zu sein und also auch zu rauchen oder irgendwie Autor und dabei was zu schreiben oder so. Das ist so ganz lustig, wenn das einfach so, das ist ja für mich ganz weit weg, deswegen stelle ich mir, ich finde das auch extrem cool so. Also ich sag auch, wenn ich irgendwie mit meiner Frau auf der Couch sitze mit Leo, sage ich auch oft so, boah, wenn ich irgendwann mal aufgehört habe, so, boah, dann werde ich irgendwann mal meinen ersten Joint rauchen, das mal ausprobieren, so. So, weißt du, so, und, aber so, das ist, also, ich weiß gar nicht, vielleicht passiert ja gar nichts, so, aber es ist, auf jeden Fall reizt dann ja immer das, kann ich gut verstehen, dass man dann auch, wie du sagst, wenn man das lange gemacht hat, ist dann auf einmal so dieses, nee, ich will jetzt wieder gesund sein, das kann ich dann auch total verstehen, dass man dann so in den Gegensatz schnell umschlägt, so.
Ja, also wahrscheinlich geht es am Ende darum, im Leben ja immer mit allem um eine gute Balance, die für einen selber stimmt. Und inzwischen merke ich es einfach, mir fehlt, also wenn ich jetzt hier zum Beispiel, also hier steht jetzt mein Fahrrad und ich bin gestern gefahren und vorher eine Woche nicht. Ja, und das fehlt mir dann. Ich muss das dann machen. Und mir geht es nicht gut, wenn ich es nicht mache. Irgendwie merke ich, ich werde so als würde das Blut dicker werden oder so, alles bewegt sich langsamer und irgendwie das passt mir nicht, das mache ich dann. Und dann kommt hinzu, dass ich immer schon, unser Beruf, du hast ja recht, das Klischee, was es davon gibt, so dieses bisschen, ja, bis morgens um vier irgendwo in einer Bar hängen und so, das ist ja deshalb ein Klischee, weil es schon noch ein bisschen stimmt, so. Wenn man es auch so immer sehen kann. Auf der anderen Seite ist auch dann mir aufgefallen, dass die. Und da kann man dann vom Sport lernen, obwohl man da gar nicht arbeitet oder damit gar nicht sein Geld verdient. Aber also um Leistungsfähigkeit geht es bei uns schon auch.
Ja, klar.
Nicht unbedingt so um physische oder sowas. Ich muss jetzt nicht 100 Meter Lauf, keine Ahnung, unter 9 Sekunden rennen oder sowas. Wird niemand von mir erwarten. Aber es passiert schon auch im Film, dass ich mal, wir drehen ja die Einstellungen, die wir drehen, immer und immer wieder und x-mal aus verschiedenen Richtungen. Und wenn es dann darum geht, eine Straße lang zu sprinten, wie neulich in Berlin habe ich gedreht, so unter der U-Bahn lang, endlos, da sind dann schon so immer 100 Meter. Und das machst du halt dann 24 Mal. Und eine Kamera ist ja wie so ein menschliches Auge, die sieht schon, ob du dich jetzt schonst, ob es jetzt ein bisschen langsamer ist oder ob du wirklich alles aus dir rausholst. Also sowas kann dir passieren. Und du hast dann kein Top-Jogging-Schuh an oder Laufschuhe von irgendeiner geilen Firma, sondern du hast Straßenschuhe an, weil das ist dein Kostüm. Und was noch viel wichtiger ist als das Physische, ist diese mentale Sache. Also wenn du dir so einen Drehtag, kannst du dir so vorstellen, da steht was auf dem Programm und du musst deine Texte natürlich können und so. Und dann wartest du die meiste Zeit dieses Tages darauf, dass du dran bist, dass es jetzt dazu kommt. Und wenn das von außen jemand sieht, denkt er sich, ey geil, so wie die arbeiten, möchte ich mal Urlaub machen. Was er aber nicht sieht, ist, was drinnen abgeht. Du musst die ganze Zeit im Grunde genommen angeknipst bleiben, ja, von morgens bis abends, weil es dir jeden Moment passieren kann, dass du spielen musst, dass deine Frau gerade von einem Auto überfahren wurde oder dass du selbst erfährst, du kriegst Krebs oder keine Ahnung. Weißt du, es ist immer mit extremen Sachen zu tun und die kannst du nicht aus dem Ärmel schütteln. Also brauchst du eine mentale Kondition, die man von außen gar nicht so sieht. Und da zum Beispiel bin ich mega interessiert dran, was Sportler erzählen. Also ganz besonders im Triathlon-Bereich. Also mein Gefühl oder mein Eindruck ist, dass die Triathleten immer den ganz heißen Scheiß abfeiern. Also das, was da so gerade ganz top aus den Forschungslaboren kommt, probieren die gnadenlos aus. Und bis sich rumgesprochen hat, dass man keine Cola mehr mit Zucker trinkt, also weißt du, Fußballer sind immer die Letzten, die es mitkriegen, habe ich das Gefühl. Und das ist für mich so interessant, wie zum Beispiel Faktoren wie Ernährung und dass zum Beispiel Regeneration, also Ruhe, also Nichtstun auch zum Training gehört, auch Training ist. Also da habe ich irre viel gelernt von Bekannten und Freunden, die ich so im Laufe meines Lebens nach und nach kennengelernt habe, die eben aus dem Leistungssport kommen. Und dann dachte ich immer, geil, das müsste man, diese Prinzipien, die da im Leistungssport verfolgen, müsste man eigentlich wahrscheinlich ein bisschen abändern und übersetzen, aber auch in meinem Beruf super gut gebrauchen können. Hm. Und das denke ich bis heute. Also kann man viel lernen von euch eigentlich.
Ja, das ist, und das finde ich auch sehr interessant, weil eine meiner Fragen wäre dann auch gewesen, dass natürlich, dass ich mir vorstelle, dass das Radfahren für dich einfach ein großer Ausgleich ist. Und wenn du, also das hast du ja gerade eigentlich so mit Ja beantwortet. Und bei mir ist es ähnlich, dass ich bei mir ist das Radfahren der Hauptjob und dass es für mich ein Ausgleich ist, wenn ich jetzt zum Beispiel vor kurzem Niklas und David, die waren auch mal hier in dem Podcast schon mal zu Gast, ist so ein aufstrebendes Comedy-Duo, nenne ich es jetzt einfach mal, aus Köln. Und mit denen habe ich sowas gedreht. Einfach nur so ein paar. Also ich habe die auf ein Tandem gesetzt und ich auf dem Rennrad und dann haben wir so Aufgaben gegeneinander gemacht, auf ein bisschen witzig halt. Und oder so wie heute früh hatte ich ein kleines Fotoshooting, habe ich gesagt, hier, ein befreundeter Fotograf von mir, Lukas, lass mal treffen, so irgendwie gerade ist, heute ist es schön nebelig heute früh, ein bisschen diesig, Regen, lass mal ein paar coole Fotos schießen und so. Das ist ja eigentlich gar nicht Teil meines Jobs, aber es macht mir extrem Spaß. Und das ist für mich so der Ausgleich, mal sowas anderes auch da zu machen. Und weil ich auch sehe, dass es mir Spaß macht. Deswegen finde ich es interessant, dass es so bei dir, und ich stelle mir das wirklich, also ich habe noch nie geschauspielert oder so, aber man hat ja manchmal auch irgendwie so mit dem Öffentlich-Rechtlichen einen Dreh, einen Sportdreh oder so, dann finde ich das schon super anstrengend, wenn man so, ja, fahr jetzt um die Kurve nochmal. Und denkst du so, ich bin jetzt schon 10-mal rumgefahren so. Und wenn du auch ganz oft siehst, dann den Bericht, denkst du, okay, das waren jetzt 2 Minuten und wir haben 5 Stunden dafür gedreht. Ja, so, ey, also, das ist schon crazy.
Aber was du ja auch machst und das, oder was mir aufgefallen ist, wenn man so guckt, was du so veröffentlicht, es hat immer viel mit Musik zu tun. Ne? Du bist scheinbar ein Mensch, dem Musik total wichtig ist. Und das ist ja auch was erstmal zum puren Sport, also man kann bestimmt auch super Sport trainieren, ohne Musikliebhaber zu sein oder so. Dann, aber es ist eine auch eine Art Ausgleich auf was dazukommt, ne? Auf was einen irgendwie in eine andere Welt nochmal mitnimmt.
Voll. Also bei mir in allen Belangen, also egal, ob das jetzt vor dem Wettkampf ist, um sich zu pushen, dann benutze ich sehr viel Musik, aber auch genauso, um bei der Massage bei einem Radrennen runterzukommen oder geht mir genau, also ich höre selbst so jetzt zum Beispiel, wenn wir zum Giro wieder kurz zu sprechen kommen, bei einer Grand Tour, ist es wirklich oft so, dass ich selbst, also wenn ich dann einfach nur im Bett liege und es ist ruhig, dass ich das nicht so ertragen kann, dann mache ich auch Kopfhörer rein, mache irgendeine Musik rein und dann schlafe ich halt mit der Musik, kann ich gut einschlafen, wenn es komplett still ist, nicht. Und auch im Training. Also es ist ganz oft so, dass ich mir, wenn jetzt irgendwie meine Lieblingsmusiker ein neues Album rausbringen oder auch eine Podcast-Folge von jemandem, den ich gerne höre, dass ich das bewusst erstmal runterlade und dann auf dem Handy lasse und dann für meine nächste lange Trainingseinheit, dass ich mir so richtig denke, boah, geil, ey, jetzt kann ich das neue Album im Training hören, sodass ich mich, dass ich das so miteinander verbinde. Das ist schon bei mir, ja, auf jeden Fall, das stimmt, dass ich sehr musikaffin bin. Ich habe gerade schon mal kurz drüber geredet, dass ich auf Instagram die Leute gefragt haben, was sie von dir wissen wollen. Und ich habe jetzt mal 10 Fragen rausgeschrieben. Das sind eher Kurzfragen, nicht so lange, tiefgründige Fragen, wie wir jetzt gerade schon besprochen haben. Fangen wir doch mal an. Hast du einen Lieblingsfahrer? Gibt es einen Lieblingsfahrer so? Also der muss auch nicht mehr aktiv sein von früher, von heute, wo du sagst, das ist mein Lieblingsrennfahrer.
Also ich muss sagen, alle, die da zugehören, da gehört auch dein Familienname dazu und natürlich Jan Ulrich und so. Da habe ich Radsport verfolgt. Ja, deine Spirit richtig Animals. Intensiv.
Ha? Deine Spirit Animals.
Ja, ist so. Also ja. Einfach, das ist so wie mit Fußball, ehrlich gesagt auch. Guck mal, ich bin Fußball, ich liebe Fußball, ich mag Fußball, ich gucke gern Fußball. Bin ich Fan? Ja, wenn ich ehrlich bin, ich bin Fan von Dynamo Dresden und das hat sich nie geändert seitdem. Also ich meine, man kann doch nicht ständig in jedem Lebensalter eine neue Mannschaft geil finden. Damals war ich jung, dort habe ich angefangen Fußball zu spielen. Das war meine Mannschaft, das war meine Stadt und das ändert sich auch nicht mehr. Feierabend.
Ja, geht. Ich meine, als gebürtiger Unneraner, das liegt ja eigentlich Vorort von Dortmund, ist das ganz genauso. Also ich finde, ich wohne jetzt in Köln, ich liebe Köln, aber ich finde den Verein, ich sympathisiere sehr auch mit dem Verein, aber auch in 50 Jahren werde ich noch Borussia Dortmund-Fan sein, weil das so die Kindheit ist. Und ich habe jetzt zum Beispiel auch meinen Sohn Oskar, meine erste Amtshandlung im Krankenhaus war noch, den beim Borussia Dortmund anzumelden als Mitglied. So, also das...
Zahlst du jetzt auch seine Beiträge oder musst du die selber zahlen? Nee, muss ich.
Das fällt mir gerade mal ein. Das ist super lustig. Das war für mich einfach Deutschland. Deutschland einfach so. Deutschland kann man so nicht besser beschreiben. Oskar war da 2 Wochen auf der Welt. Ich mach per Post, mach Briefe auf und denk so erst so, okay, Oskar Zabel. Ich so, hey, warum kriegt denn der schon Post? Verrückt. Mach auf. Und dann wirklich so einfach. Der hat einfach als allererstes eine Steueridentifikationsnummer bekommen. Wo ich gesagt habe, so, wie geht das denn? Oder das war eine Identifikationsnummer vom Finanzamt Deutschland. Wo ich gesagt habe, das ist schon crazy, das hat mich extrem gewundert. Fand ich aber sehr amüsant, weil das ist so für mich, du bist geboren und bevor du irgendwas kriegst, nicht mal eine Versicherung abgeschlossen oder irgendwas, nicht mal Geburtsurkunde da, zack, Steuernummer hast du aber schon.
Also auf Kontergeschichte dazu, ich kriege seit ich 55 geworden bin, kriege ich so seltsame Post. Mir wird so nahegelegt, wenn ich keine Erben hätte, doch an die und die Organisation mein alles zu vererben, was ich habe. Oder ich kriege so Proben geschickt von Inkontinenzwindeln und so ein Zeug. Ich meine, stell dir das mal vor. Das ist doch crazy. Was ist los? Ich nehme mal an, die haben nicht wirklich mich vor Augen, wenn die mir das schicken, sondern es ist irgendein Automat. Ja. Ich hoffe. Weil ansonsten, da wirst du dann so, dann sagen die, ja, so langsam, statistisch betrachtet, gucken wir doch mal, ob man da nicht was holen kann irgendwie.
Ja. Frage 2. Jahreskilometer. Hast du das im Blick? Bist du so jemand, der das verfolgt?
Durch Strava.
Okay.
Ich bin da und die spucken einem ja dann immer am Jahresende so raus, was man gefahren ist. Ich sag mal, was ich versuche. Ich versuche pro Woche auf jeden Fall, ja, also ich versuche jede Woche 200 Kilometer auf jeden Fall zu fahren. Und manchmal gelingt es besser, im Sommer immer mehr. Da fahre ich dann manchmal, gab auch Wochen, da bin ich 400 gefahren. Und das kann man jetzt selber sich ausrechnen. Aber es gibt auch dann immer wieder mal Zeit, so wie jetzt zum Beispiel. Und wenn es regnet, ich bin auch kein Regenfahrer, ich habe keinen Bock im Regen zu fahren.
Ja, kann ich verstehen. Dein Lieblingsanstieg auf Mallorca.
Mein Lieblings was?
Anstieg auf Mallorca.
Also seit ich ihn jetzt geschafft habe, in unter einer Stunde, wo ich gelesen habe, dass es gut ist, die 14 Kilometer Auffahrt zum Puig Major hoch. Ja, ist schön, also die lange. Ja. Und genau, das war mein, ich bin da, wo ich immer absteige oder wo ich bin, das ist immer zwischen Palma und Valdemossa ungefähr, so wenn mein erster Anstieg ist immer nach Valdemossa hoch, ja. Dann rüber nach Dea, weiß nicht, ob dir das was sagt, ja, da geht es eigentlich schön bergab, aber es geht schon immer bergab, bergauf, das ist so ein bisschen auf gleicher Höhe, dann geht es runter nach Soyer und von Soyer aus geht's, bin ich dann halt jetzt einmal gefahren, diesen Putumayo hochgefahren, diese lange Auffahrt. Und da habe ich eben vorher gelesen, also wenn man das unter einer Stunde schafft, ist man schon ganz, kann man schon sagen, das ist man gut. Ich habe es in, glaube ich, 56 Minuten geschafft und dachte, geil, gut. Geil. Und da habe ich mal nachgeguckt, wie schnell die schnellsten da sind. Das ist
verrückt, ja.
Alter. Die heizen da in, keine Ahnung, 22 Minuten hoch oder 21 Minuten. Ich frage mich, wie das geht. Das sind dann aber auch Profifahrer.
Also, ja, aber das ist auch für mich Wahnsinn. Also ich glaube, ich müsste jetzt gucken, was ich da hochfahre, aber das ist aber auch schon ein richtiger Berg. Das wäre auch im, also ja. Wenn da die Besten hochfahren, dann bin ich auch noch 2-3 Kilometer abgehangen. Also das ist schon eine richtige Keule.
Mhm. Ansonsten dann Col de Soyer, ne? Das ist so der Klassiker. Ja, der von mir aus eine schöne Runde. Ohne den Putumayo jetzt und Col de Soyer dann einfach hoch. Das ist ein schönes Ding und dann hinten runter und dann fahre ich eigentlich geradeaus Richtung Palma wieder zu mir.
Ja. Gerade wenn man Serpentine hat, ist der natürlich mag, dann ist das ein sehr, sehr schöner Berg. Kann man so sagen, dass Mallorca allgemein noch dein Lieblingsgebiet ist?
Bisschen geworden ist, ja. Ich war lange, hatte ich so Vorurteile gegen Mallorca, die hingen ein bisschen zusammen mit den Geschichten, die man so im Fernsehen sieht. Und dann kamen in kurzer Zeit zwei Filme oder eigentlich drei Filmarbeiten, die ich dort machen musste. Und dadurch war ich relativ lange auf der Insel und hatte dann auch mal frei. Und dann habe ich die mal so kennengelernt und dann ist mir aufgefallen, wie doof ich war, dass ich da nicht schon viel früher hingefahren bin, weil es, sage ich einfach so, einer der schönsten Orte ist, die ich kenne. Und ich habe schon viele Orte gesehen und würde sagen, weltweit. Einer der schönsten Plätze. Und wenn man dann noch gerne Rad fährt, also was willst du noch?
Ja, geht mir ganz genauso. Also ich bin auch der ganzen Welt schon Rad gefahren und mir gefällt Kalifornien auch sehr gut, aber auch, also Mallorca ist auch auf jeden Fall schon, eigentlich kann man schon sagen, auf Platz 1, was so Radfahrerparadies, was das so angeht.
Wie ist Südfrankreich, so Pyrenäen oder Südfrankreich dann solche?
Also da war ich noch nie im Trainingslager, da bin ich immer nur, wenn man Radrennen halt da fährt und das kann man dann nicht wirklich beurteilen, weil wenn man halt Radrennen fährt, ist man am Anschlag und dann schaut man nicht nach links und rechts und dann hält man nicht im Café an, sondern ist halt irgendwie meistens nur auf das Hinterrad oder den Arsch von dem Vordermann konzentriert, um da dran zu bleiben. Das kann ich nicht so beurteilen. Mhm. Die nächste Frage fand ich sehr, sehr schön. Was für ein Rennrad würde Professor Karl Friedrich Börne sich kaufen? Weil er ja sehr, er hat ja auch ein Faible für Luxusautos. Was für ein Rennrad würde er sich zulegen?
Also, wenn ich jetzt den so sehen würde und könnte aus allem raussuchen, dann hätte er wahrscheinlich so, keine Ahnung, altes Colnago oder so ein italienisches oder ein französisches Rad, was ganz toll aussieht, aus einer anderen Zeit stammt. Mhm. Also der hätte auf gar keinen Fall was ich jetzt habe, sondern da würde es ein bisschen Bling-Bling machen, ein bisschen Chrom wäre noch dran und wäre ganz dünner Stahl und ein ganz dünner Stahlrahmen und so. Und hätte er wahrscheinlich nicht diese Klickpedale, sondern er hätte noch die, wo man so, diese Klammern, weißt du, wo man so reinfährt.
Ja.
Wie heißen die Pedalen? Diese, was soll ich Ach so, meine, mit ja, der Metall?
Körbchenpedalen.
Ja, sowas, genau, sowas hätte er.
Ja.
Und der würde dann eher so eine Eroica fahren.
Ja.
Das
ja.
wäre so sein Style.
Sehr gut. Machst du dir Sorgen, weil du ja, wie gesagt, im Schauspieljob auch immer gebraucht wirst, sage ich es mal, um das Verletzungsrisiko, wenn du Rad fährst?
Nein. Ich mache mir keine Sorgen, aber ich passe schon auf. Also ich bin auch lange Motorrad schon gefahren, ich hatte auch einen krassen Unfall mal mit dem Motorrad. Mich hat es auch mit dem Fahrrad schon hingeledert und zum Glück ist es immer gut gegangen. Manche Stellen sehe ich heute noch, die sind einfach geblieben. Und von Mallorca zum Beispiel bin ich mit jemandem gefahren, der ist in einer Serpentine, weil es bergunter ging. Einfach, die sind dann so speckig manchmal, diese Straßen. Und dann höre ich hinter mir nur irgendwie, und dann hat es dann an die Leitplanke gequetscht. Also das sind, also mir ist das bewusst, neulich habe ich auch einen Sturz gehabt, weil jemand anders mich mitgerissen hat. Da habe ich so einen kleinen Salto gemacht, allerdings in sehr weiches Gras. Und das kann passieren, aber man kann auch aufpassen.
Kann auch im Haushalt passieren.
kann immer passieren und ich sehe jetzt kein besonders großes Risiko im Fahrradfahren. Autos sind, glaube ich, der natürliche Feind eines jeden Fahrradfahrers, gerade im Stadtverkehr. Und wir sind hier gerade in Köln. Mhm. Also in Köln mit dem Fahrrad unterwegs zu sein, ist wirklich keine Freude. Das kann ich gleich mal sagen. Ich liebe die Stadt, ich bin wirklich gerne hier und ich bin zweimal im Jahr auch immer hier, sowieso beruflich. Und vieles gefällt mir klasse, aber was mit dem, also wenn ich in einer Stadtverordneter wäre oder irgend sowas hier, also das wäre meine Aufgabe, aus Köln eine fahrradfreundliche Stadt zu machen, in der man als Radfahrer fahren kann und nicht das Gefühl hat, alle Autofahrer sind Kopfgeldjäger oder so von Beruf.
Köln wurde dieses Jahr, das finde ich sehr witzig, Köln wurde dieses Jahr zur fahrradfeindlichsten Stadt Deutschlands gewählt.
Also hätte man mich gefragt, ob ich da auch unterschreibe, ganz ehrlich, ich hätte es gemacht. Ich bin ja hier auch fahre viel mit dem Fahrrad und wohne in der Nähe vom Bahnhof, hotelmäßig. Und das Schlimmste ist, von hier an den Stadtrand zu kommen oder zu dir in deine Richtung raus oder sowas. Also ich habe mir jetzt einen Weg ausklamüsert, der einigermaßen geht. Aber oder wenn ich von hier fahre, dann in Rhein runter Richtung Dormagen da zu uns, da geht es auch, ist man auch relativ schnell okay. Aber ansonsten, also ist das hier ein
ist crazy.
Albtraum. Also die Radwege auch, die sind dann so, so 40 Zentimeter breit und ein Gehuckel und Geruckel und die Bäume drunter, die wölben diese Radwege nach oben und Schlaglöcher ohne Ende. Also das ist irre. Also da wünsche ich mir, dass bald was passiert und du bist ja jetzt ein berühmter Radfahrer. Also
du lebst
in Köln, also mach dich mal stark dafür.
Das Lustige ist ja, dass wirklich verhältnismäßig, wenn man jetzt schauen würde, wo die meisten Radprofis leben, in welcher Stadt Deutschland, dann wäre es in Köln, glaube ich. Also es ist schon der Hotspot.
Wirklich?
Und
es aber ist, am Rand von Köln, so wie du.
Ja, genau, wir wohnen alle am Rand von Köln und da viele wohnen dann auch in Hürth, ein bisschen außerhalb. Aber es ist halt sehr lustig eigentlich. Also ich fahre zum Beispiel auch nur noch am Samstag oder Sonntagmorgen auf die andere Rheinseite, weil man kann ja auch im Bergischen schön Radfahren. Aber unter der Woche sage ich halt, also durch die Stadt morgens, also ich muss dann zweimal quer durch die Stadt, einmal raus und einmal rein, auf gar keinen Fall. So. Und am Wochenende, wenn du so Sonntagmorgens um 8, 9 fährst, ist nicht viel los, dann kannst du es mal machen, aber sonst nicht. Hast du bei jedem Dreh dein Rad dabei?
Ja, also manchmal, also wenn man jetzt so als Schauspieler ein bisschen bekannter geworden ist und ein bisschen beliebter, dann hat man manchmal auch Glück, wie zum Beispiel jetzt hier. Manchmal kriege ich auch von einem Hersteller netterweise mal eins hingestellt und sagen, fahren Sie doch mal mit unserem Rad hier rum, wenn Sie hier so lange sind. Und das ist dann schön, weil da muss ich meins nicht einpacken und mitnehmen und lerne gleichzeitig nochmal so ein bisschen was kennen. So.
Ja.
Ich habe ja so einen Stevens und in Berlin und macht doch Spaß, mal mit anderen Rädern zu fahren und mal zu gucken, wie die es so drauf haben. Und aber wenn es das nicht gäbe, also wenn ich jetzt wüsste, ich fahre irgendwo hin und dort gibt es keinen, der so nett ist, mir mal eins hinzustellen, dann nehme ich auf jeden Fall mein Rad mit. Ja.
Das finde ich cool. Ich muss sagen,
ein Fahrrad und eine Gitarre. Die beiden Sachen, die ich eigentlich immer dabei habe.
Das ist sehr sympathisch. Ich muss sagen, mir fällt gerade auf, weil ich die Fragen durchgehe, dass wir schon vieles so im Laufe unseres Gesprächs beantwortet haben. So wie eine Frage wäre zum Beispiel, wärst du gerne Rennradprofi geworden? Das haben wir schon ein bisschen gerade beantwortet.
Ich weiß nicht, ob ich es gerne geworden wäre, aber weil im Nachhinein natürlich, also ja, du bist ja jetzt so ein junger Mann hier und immer gut gelaunt und immer gut drauf. Ich habe auch ein paar Dokus gesehen, also wo diese ich meine, ich kenne die Bilder von Tommy Simpson oder wie heißt der am Mont Ventoux? Tom Simpson am Mont Ventoux, oder, also das sind schon auch ich hatte ja gesagt, dass ich nicht so zur Selbstquälerei neige und da geht es gar nicht anders, glaube. Ja. Deswegen Profi, weiß ich nicht.
Du hast gerade auch gesagt, dass du schon großer Fußballfan bist. Welche andere Sportarten, außer jetzt Laufen, Fußball, Radfahren, das haben wir schon erfahren. Begeistert dich sonst noch was oder das sind so die Top 3?
Das Laufen war so mein Ding und ich habe aber das kommt noch aus der, glaube ich, Fußballzeit oder ich spiele auch schlecht, aber auch gerne Tennis und so. Und bin da mal, kommen dann die Wehwehchen, die kleinen Unfälle. Ich habe eine so Meniskusresektion gehabt an beiden Knien inzwischen und rechts ist da so viel weggeschnippelt worden, dass sich nun so ein kleiner Knorpelschaden gebildet hat. Und mir alle Sportmediziner eigentlich so ein bisschen abraten vom Laufen.
Ja.
Und dann fällt das flach und damit fällt natürlich auch vieles anderes flach.
Ja.
Ich liebe zum Beispiel Badminton. Da bin ich auch wirklich ein bissiges Tier beim Badminton, das da packt es mich so und was ich manchmal mache, ich spiele ein bisschen Golf. Da aber auf dem Niveau, auf dem ich spiele, würde ich sagen, hat das mit Sport, würde ich das nicht unbedingt als Sport bezeichnen, das ist mehr so eine Art Ausgleich. Und einfach schön, weil man geht so 2,5 Stunden über tolle Wiesen und so. Und
von Kord.
Ist auch für den Kopf gut. Und ansonsten, was mache ich noch? So ein bisschen, ja, ein bisschen Kraft auch, was man einfach so macht.
Ja. Hm. Dann schaust du selber Radrennen im Fernsehen? Interessiert dich das? Schaust du mal zu oder eher nicht so?
Ich komme generell, muss ich sagen, wenig zum Fernsehen gucken. Und die naheliegende Frage wäre ja, guckst du dir zum Beispiel immer Tatorte an oder Fernsehfilme oder sowas? Und wenn ich es kann, also wenn es sich irgendwie so ergibt, ja. Aber ich gebe zu, es ergibt sich nicht so oft.
Ja.
Und manchmal mache ich so richtig Target gucken, also dass ich weiß, da und da zum Beispiel die Etappe Nizza, die habe ich dann gezielt geguckt. Aber ich habe dann das weiter nicht so verfolgt, wie man das eigentlich machen müsste als Fan, wo man sagt, jetzt geht's los, ich schalte an und keiner quatscht mich an, ich gucke jetzt zu.
Ja, aber das ist auch sehr, also verstehe ich schon. Also selbst ich, ich meine, bei mir ist es auch so, dass ich mich für die Radrennen interessiere, wo ich selber dran teilnehme, da schaue ich mir auch abends nochmal die Zusammenfassung an, weil das ist ja auch eigentlich das Lustige, dass du, wenn du das Rennen selber mitfährst, meistens am wenigsten mitbekommst. Also jetzt, wenn jetzt eine Bergetappe ist von einem großen Rennen, dann bin ich 40 Minuten später am Ziel und höre dann, ach, der und der hat gewonnen, und ist klar, da weiß ich schon die ganze Welt, da bin ich doch 8 Kilometer vom Ziel irgendwo. Aber aber auch sonst so viele, also klar, die großen Rennen, dann schaue ich schon mal rein, wenn ich irgendwie da nicht selber mitfahre, aber sonst ist es auch eher selten, das verstehe ich schon. Letzte Frage kommt von Tanja Ehrert, die war in der letzten Folge zu Gast. Tanja ist das Gegenstück zu mir sozusagen, weiblicher Radprofi und wohnt auch in Köln. Und sie hat gefragt, ob du nicht mal mit ihr Radfahren gehen wollen würdest. Die würde dich sehr freuen.
Super gerne. Also ich habe früher mal gedacht, ich muss alles alleine machen. Es hat sich übrigens in fast alle Bereiche, Songschreiben zum Beispiel, ich habe immer gedacht, wenn du einen Song schreibst, den musst du alleine schreiben. Du kannst nicht davon ausgehen, dass es irgendjemanden gibt, der das zu was Besserem macht, als du es alleine irgendwie kannst. Das muss dein Ding sein. Und das hat mich, ich bin oft genug in Sackgassen geraten auf diesem Weg. Weil ich habe dann so halbfertige Sachen gehabt und dachte, ich finde alles schlecht, das ist nicht gut genug, mir fällt nichts mehr ein und so. Und dann habe ich da zum Beispiel beim Songschreiben gelernt, übrigens auch jemand aus Köln, ein Freund, inzwischen guter Freund geworden, heißt auch so, Freund mit Nachnamen und Alex mit Vornamen. Und das war der erste, mit dem ich zusammen gut schreiben konnte. Und was das für eine Erlösung ist, wenn du mit jemandem, der Spaß, und beim Radfahren zum Beispiel, war immer so ein Einzelkämpfer und dann hat mal irgendwann jemand gesagt, oh, ich würde gerne mal mitfahren, auch ein Sport, auch aus dem Leistungssport. Und dann habe ich gesagt, okay. Und auf einmal habe ich gemerkt, wie schnell die Zeit rumgeht, wie schön das sein kann. Ja. Und jetzt inzwischen sind wir schon so ein ganzer Haufen geworden in Berlin, der sich immer anruft, fährst du. Und dann ist man vielleicht jetzt nicht so, dann fährt man vielleicht jetzt nicht so die Rekorde.
Weil man hat aber Spaß.
Aber man hat Spaß, man ist in der Luft, man quatscht ein bisschen und zeigt, guck mal, da siehst du das, ist das nicht geil, wie der Nebel da oder das Reh, keine Ahnung, also all die schönen Dinge und man teilt die mit jemandem. Man kann das teilen, genau. Und also die kurze Antwort, ja, gerne. Wann?
Sie hört den Podcast, sie wird dir schreiben.
Und du fährst ja nicht im Moment, du hast ja gesagt, fährst nicht.
Ab 1. Dezember fange ich wieder an.
Wenn es schneit dann so.
Genau, ich fange dann, wenn es richtig schlechtes Wetter wird, dann fange ich an. Gut, dann werden wir durch mit den Fragen. Jetzt kommt ja so eher so der persönlichere Teil, wo ich meine persönlichen Fragen noch an dich stellen will. Erst kurz habe ich aufgeschrieben, das Einzige, was ich zum Thema Corona sagen will, ist ja zum Beispiel, weil ich auch da das interessant war, Corona war ja zum Beispiel für die Radbranche ein absoluter Segen. Also die boomt in den meisten Fällen wie selten zuvor, weil jetzt natürlich alle rausgehen und Radfahren und spazieren wollen.
Du meinst denn die kommerzielle Seite?
Die kommerzielle Seite, aber auch so, dass es populärer wird. Das merke ich auch schon so, dass Leute momentan einfach dem Radfahren gegenüber viel offener sind, viel interessierter sind, was lange nicht der Fall war. Und bei dir, gerade als Musiker, ist ja wirklich das komplette Gegenteil, dass eigentlich so die Musikbranche und alles, was damit hinten dran steht, gerade wirklich auf Deutsch gesagt komplett am Arsch ist. So. Ich habe auch gesehen, dass du mit dem Video, was du gemacht hast, wo du mit der Gitarre da sitzt, Sang und Klanglos hieß das ja, glaube ich. Das wollte ich fragen, willst du dazu was sagen? Oder
Ja, also am Anfang habe ich gedacht, diese Pandemie, die jetzt beginnt, das ist die, von der Wissenschaftler schon seit einigen Jahren reden, die angekündigte große, wirklich vernichtende Sache, die hier über die Welt herbricht. Das war mein erster Gedanke. Mhm. Und in meinen Knochen saß genau derselbe Schreck wie wahrscheinlich bei den meisten Menschen. Und dann tun ja auch die Medien das ihre, also die Bilder aus Bergamo und so, haben wir ja alle gesehen. Und dann bin ich so gestrickt, dass ich da, ich kann mit Angst nicht gut umgehen. Ich bin überhaupt nicht gut mit Angst so. Und wenn ich so merke, die kriecht mir so in die Knochen, dann muss ich daran arbeiten. Dann fange ich an, mich reinzubohren in dieses Thema. Und dann hat man bald gemerkt, dass trotz aller schlimmen Sachen, die diese Krankheit angerichtet hat auf der Welt, auch in unserem Land, bei bestimmten Leuten, es eben nicht die große Sintflut war, vor der alle gewarnt haben. Und dann kam dieser Gedanke, okay, also wie kann man das jetzt sozusagen sinnvoll machen, also weiterleben, weiter ein Leben haben und trotzdem aufpassen, dass besonders gefährdete Leute oder auch man selbst, ganz ehrlich, ich habe auch keinen Bock auf eine, ich hätte auch keinen Bock auf eine Grippe. Nee. Ich habe gar keinen Bock auf irgendwas von diesem Zeug. Ne? Und natürlich auf Corona schon gleich gar nicht. Also wie kann man das jetzt irgendwie so vereinbaren? Und das ist eigentlich das, was mich beschäftigt seit April bis heute. Und ich komme manchmal zu anderen Schlüssen. Also als jetzt unsere Regierung zum Beispiel. Und gerade was die Branche angeht, was das Kino angeht, was die Theater, die Sprechtheater, ich weiß nicht, ob du jemand bist, der ins Theater geht. Ich habe ja da angefangen. Ich war ja am Anfang 8 Jahre meines Lebens nur Theaterschauspieler. Und mich interessiert das. Und auch die, auch Restaurants, ganz ehrlich. Ich habe so kenne so viele Leute, die sich echt Mühe gegeben haben, um diese Auflagen irgendwie zu erfüllen und auch Geld da rein investiert haben und so. Und das alles wird plötzlich ausgeknipst, obwohl wir wissen, dass an diesen Orten überhaupt nichts passiert ist. Ja. Und deswegen kämpfe ich. Das sage ich auch jedem, der sage ich auch ganz offen. Also ich bin nicht mit allem einverstanden, was passiert in dem Land gerade. Bemühe mich aber natürlich immer irgendwie, ich bin kein Aluhut und kein glaube auch nicht an Verschwörungstheorien oder sowas. Im Gegenteil. Und noch nicht mal die Wissenschaft ist sich einig. Ja. Das ist ja auch so irre. Ja. Wir sagen ja im Moment gerade wird alles, ja, wir folgen halt der Wissenschaft, das ist sozusagen unser Ding. Ich bin mir nicht so sicher, ob wir nicht vielleicht auch große Teile der Wissenschaft gerade gar nicht hören. Mhm. Weil es gibt durchaus auch unter Wissenschaftlern andere Aspekte. Ja. Und wenn du mich fragst, wann sind wir gesund? Ja, wir sind nicht nur gesund, wenn wir keinen Infekt haben. Mhm. Wir sind, zur Gesundheit gehört viel mehr. Die Weltgesundheitsorganisation, die Pandemie ausgerufen hat, selbst definiert, Gesundheit steht auf 3 Säulen. Das eine ist, dass man keinen Infekt hat, dass man kein Virus oder kein Bakterium mit sich rumschleppt, das einen krank macht. Das zweite ist ein sozialer Aspekt und das dritte ist auch ein ökologischer Aspekt. Wir brauchen also mehrere Dinge, um gesund zu sein. Ne?
Ja, klar.
Was nützt es mir, wenn ich zwar kein SARS-2 kriege, aber mein Freundeskreis gibt es nicht mehr, meine Arbeit gibt es nicht mehr, meine Welt gibt es nicht mehr und ich kenne halt einige, das betrifft jetzt zum Glück nicht so mich, aber ich habe Freunde und Bekannte und in diesem Beruf kenne ich einige, die gerade ihre gesamten Lebensentscheidungen anzweifeln.
Ja, klar.
Das ist ja nicht einfach, wenn du dir vorstellst, ich werde Berufsmusiker, sag mal, ich werde Gitarrist, dann weißt du schon, wenn du die Entscheidung triffst, dass du wahrscheinlich nicht reich wirst. Du weißt wahrscheinlich, dass du nicht ins Aus und Braus lebst und vielleicht auch niemals eine geile S-Klasse Mercedes fährst oder was es auch immer für tolle Autos gibt. Ne? Und du gehst diesen Weg trotzdem, weil du denkst und auch die Erfahrung gemacht hast, dass du Menschen berühren kannst mit deiner Musik und mit dem, was du machst. Ja. Und das ist für Menschen wichtig. Viel wichtiger, als wir gerade tun. Ja. Na, und dann kommst du an einen Punkt, wo du sagst, bist vielleicht 42 und hast 2 Kinder und hast vielleicht, keine Ahnung, irgendwo eine Wohnung und so und hast es vielleicht ganz gut hingekriegt. Ja. Und auf einmal stehst du da und die Regierung sagt dir, ja sorry Digi, hast dich leider komplett geirrt.
Ja.
Und wie lange das noch so geht, keine Ahnung.
Ja.
Das ist schon hart. Und ich habe und da schlägt mein Herz und da fühle ich mich irgendwie verbunden. Es ist mir auch egal, ob ich selbst betroffen bin davon oder ob es bei mir ist. Ich meine, wir drehen jetzt den Tatort, ich kann jetzt erstmal nicht klagen, aber wir würden mit der Band 40 Konzerte spielen. Also klingt vielleicht jetzt erstmal nicht viel, aber es ist eine ganze Menge und das wäre in diesem Jahr noch gelaufen und das wäre für alle in der Band sehr wichtig gewesen und nicht nur für die Musiker, sondern auch für unsere Crew, alle, die hinten dran hängen. bis hin zum Booking. Das sind ja alles Leute, die im Moment Verdienstausfälle haben, mhm. die unfassbar groß sind. Und dann, das ist schon, sind schon Sachen, die mir auch nahe gehen. Und auch Harari, von dem ich vorhin schon mal gesprochen habe, hat neulich auch gesagt, er hat gesagt, er wusste nicht mehr, von wem es ist. Jedenfalls ein kluger Mann hat mal gesagt, am Ende machen die Menschen immer, tun sie immer genau das Richtige. Aber sie tun es nicht, bevor sie alles andere auch ausprobiert haben. Und diesen Weg gehen wir halt jetzt hier gerade zusammen.
Mhm. Nee, und ich wollte jetzt auch gar kein größeres Thema draus machen.
Naja.
Aber nee, ich fand es auf jeden Fall gut, dass du da was gesagt hast, weil ich glaube, ich habe mal in meiner Podcast-Beschreibung stehen Real Talk, dass ich auch mal unbequeme Fragen stelle. Und das ist, mir geht es ganz genauso. Also ich finde es auch, wenn du siehst, wie welche Berufszweige Berufsverbot kriegen. Also ich sag mal zum Beispiel auch in meinem Fall, ich habe auch meine, ich habe ja einige Tattoos an den Armen, hätte jetzt im November auch wieder zwei Termine gehabt und Friseure haben auf und Tätowierer, Kosmetikstudios, was auch immer, werden einfach zugemacht, Restaurants werden zugemacht, keine Konzerte, nichts darf stattfinden. Giro d'Italia darf, warum auch immer, gar kein Problem, geht durch, Sportveranstaltungen. Also ich sag mal, für mich natürlich gut, weil das ist mein Beruf so, aber trotzdem hat man ja einen klaren Menschenverstand und sagt, okay, warum geht das eine und das andere geht nicht? Also beim Giro standen irgendwie auch die Leute in Dreierreihen an einem Berg und ein Konzert kann halt nicht stattfinden. Und dann schaut man sich jetzt auch hier an, die Stadt Köln kein Restaurant hat auf, aber die KVB morgens, wenn sie zur Arbeit fahren, ist die Bahn brechend voll, das ist kein Problem. So, also da sagt ja einfach der normale Menschenverstand, okay, warum? Einfach, dass man das einfach hinterfragt und nicht so hinnimmt, sondern manche Dinge einfach hinterfragt und das auch, gerade wie du sagst, wenn du persönlich Freunde hast, kann ich das gut verstehen, dass man dann auch mal aufsteht und mal was sagt, was ich, das wollte ich nur sagen, das finde ich
ja,
gut.
Ja.
Kommen wir jetzt zum Übergang, der wirklich damit ganz weit weg ist und davon damit gar nichts zu tun hat. Was denkst du, wie stehen meine Chancen noch, Schauspieler zu werden?
Weil deine?
Meine Chancen.
Mhm.
Weil ich habe immer, man wird ja, so eine der Standardfragen, die man als Sportler bekommt, die ist immer, wenn du kein Sportler, also wenn du jetzt nicht Radprofi geworden wärst, Rick, was wärst du dann geworden? Das ist eine Frage, da kann man nichts drauf antworten. Das ist ja einfach super hypothetisch. Aber dann sage ich immer so, ja, so von meiner Art her sehe ich mich schon so als Schauspieler, Musiker, irgendwas im Fernsehen. Das könnte ich mir schon gut vorstellen. Und jetzt habe ich ja hier mal einen absoluten Vollprofi sitzen. Mhm. Deswegen, was sagst du? Wie sieht das aus?
Auf jeden Fall besser als umgekehrt, besser als meine Chancen, noch Radprofi zu werden. Viel besser sogar. Also ich würde sagen, ich bringe dir ein Beispiel. Du hast ja gesagt, Tatort Limbus war der letzte, der lief. Ja. Der nächste Tatort, kann ich jetzt leider aus dem Kopf nicht sagen, an welchem Tag, aber irgendwann Anfang Dezember, heißt Es lebe der König. Und Es lebe der König, da habe ich einen Kollegen kennengelernt, den kannte ich vorher nicht. Anthony Arndt.
Ja.
Kennst du den?
Ja, klar, kenn ich.
Ja, du kennst ihn. Ja, genau. Ja, also Anthony Arndt stellt sich raus, wir sitzen da am Set und er ist ja super, so ein super offener Typ, so ja. Kontakt sofort ja. und sagt, wem gehört denn das Rennrad da? Und ich sage, das ist meins. War ein Zons da hinten irgendwo ja. und sagt, wie bist du jetzt von Köln hierher gefahren? Ich sage, ja, wie fährst du Rennrad? Also erzählt er mir ja. seine Geschichte. Und spielt, wenn du so willst, die Titelrolle. Es lebe der König, damit ist er gemeint. Also er spielt keine sehr große Rolle in dem Ding, aber er spielt die Rolle, an der sich alles, der wird auch obduziert von mir und so. Und und hat eine Radsportkarriere also hinter sich. Und ich glaube, dass wenn es etwas, wenn dich das wirklich so reizt, dass du Bock hast, nach deinem Radsport oder vielleicht auch schon zwischendrin mal das zu machen, dann hast du alle Chancen. Ich kann jetzt nicht beurteilen, ob du jetzt ein wahnsinnig begabter Typ bist oder ob du das alles schon total drauf hast oder ob man sagt, geh mal nochmal auf eine Schauspielschule, wenigstens so ein, zwei Jahre oder nimm mal ein bisschen Unterricht hier oder da. Ja. Das weiß ich nicht. Aber wahrscheinlich wäre es ja auch eher Film. Du würdest jetzt wahrscheinlich ja. nicht König Lear spielen wollen in irgendeinem Stadttheater, sondern eher in einem Film irgendwas. Ja, kann ich mir...
Schon Hollywood.
Also deine Chancen stehen nicht schlecht. Du bist 26, du bist ein Mann. wenn du dich mit 30 entschließen würdest, ja, mal in den Beruf zu versuchen reinzuschnuppern, ja, dann denke ich, warum nicht?
Das ist ja
also
auch,
Junge, also, ne?
Ich wollte gerade sagen, also das ist aber auch gleichzeitig ein Aufruf an alle Hörer hier, die das hören und auch schon mal gedacht haben. Ja. Das, da bin ich ja nur stellvertretend jetzt gemeint. Also das habe ich auch immer gemerkt, einfach, das ist immer so ein blöder Spruch, wenn man was will, aber wenn man da wirklich, also wollen reicht nicht, man muss sich halt hinterklemmen und dann öffnen sich schon manchmal die eine oder andere Tür, was spannend ist. Aber nee.
Es gibt so ein blödes Sprichwort, das heißt, Kunst kommt von Können, würde es von Wollen kommen, würde es Wulst heißen.
Ja.
Aber ich meine, die Möglichkeit besteht, ich weiß nicht, ob ich jemandem raten würde, es zu machen, weil es auch eine relativ riskante Sache ist. Ja. Und ich kenne auch viele, die nicht glücklich geworden sind in dem Beruf. Und letztlich geht es ja, man will ja irgendwas machen, ja, was einen auch glücklich macht. Und in dem Beruf kannst du auch ganz leicht unter die Räder kommen oder hinten vom Wagen fallen oder einfach vor die Hunde gehen.
Ja.
Deswegen, wenn jemand sagt, was würdest du zum Beispiel einem jungen Menschen sagen, der Schauspieler werden will, dann sage ich jetzt immer dasselbe. Ich sage, gibt es noch irgendeinen anderen Beruf, den du dir auch gut vorstellen könntest? Und wenn er dann sagt, ja, Tierarzt, dann sage ich, hey, mach Tierarzt.
Ja, ja, das ist auf jeden Fall spannend. Also ich bin, glaube ich, sowieso jemand, der viel mehr als andere Radprofis darüber denkt. Also ich bin mir einfach deren bewusst, dass sowohl eine Verletzung als auch dieses Jahr fand ich sehr extrem. Also dieses Jahr auch aufgrund von Corona haben das eine oder andere Team mal zugemacht. Also ich glaube, so viele Radprofis, die am Ende dieses Jahres auf der Straße stehen werden, keinen Vertrag mehr bekommen werden, gab es auch selten.
Mhm.
Und auch irgendwie so der Trend im Radsport geht auch meines Erachtens dahin, dass früher war es ja so, dass man gesagt wurde, ey, wenn du nur 36 bis 38 im Radsport immer noch ein super Alter, kannst du irgendwann aufhören, aber mit 34 kannst du immer noch super fahren. Mittlerweile kommen so viele junge, talentierte Superfahrer hoch, dass du mit 30 schon alt giltst für die Teams. Und ich will auf jeden Fall noch so lange Radfahren, wie es geht, weil es mich erfüllt und ich da glücklich bin. Aber ich bin da schon immer ein bisschen am Schielen, so was geht noch und da bin ich immer nur interessiert. Was jetzt deutlich realistischer ist, das wollte ich einfach, wenn ich dich mal hier sitzen habe und auch wir einfach so über Kamera, Film und sowas alles reden, was ich auch mal sagen wollte, was ich eine extrem geile Idee finden würde, Das habe ich mir so überlegt und würde ich einfach gerne droppen. Ich weiß ja nicht, wer hier alles meinen Podcast hört, so. Aber falls da irgendwie coole Dudes dabei sind, talentierte Filmer, ich habe so eine Idee, also das wäre, glaube ich, ganz cool. Was ist denn, wenn mir so auch gerade, weil Radsport so einen kleinen Hype wieder erlebt und so, wenn wir denn so, ich würde gerne so, man kann den Film einfach 2021 als Beispiel nennen und eine Filmcrew, die mich ein Jahr lang immer begleitet und man macht einfach so eine Doku und es geht jetzt gar nicht um irgendwas Spezifisches, sondern einfach nur ein Jahr begleitet man mal einen Radprofi, wie lebt der eigentlich?
Mhm.
Ich bin Radpapa geworden, alltäglich im Training und so und das wäre so eine Doku, ich meine, das ist ja gerade auch im Trend, dass so viele Sportler so eine Netflix-Doku und so haben.
Mhm.
Sowas würde mich auch reizen, das würde ich auch sehr interessant finden,
muss ich sagen. Das würde dir bestimmt irgendwann mega auf den Nerv gehen, weil die sind ja dann überall dabei.
Ja, muss ja aber.
Also ich finde es auch interessant, aber dann müsstest du auch sagen, okay, dann aber auch wirklich Hosen runter und alles mit allem, weil,
ja,
weil nicht nur sozusagen die Bling-Bling-Seite, nee, sondern alles, auch die, na, die andere. Genau.
Auch auf der Waage, wo der Coach neben dir steht und sagt, Junge, du bist 3 Kilo zu viel, du hast noch 2% zu viel, wo du dann abends beim Essen da sitzt und sagst, Alter Jungs, ich würde auch gerne eine Pizza essen wie ihr, aber ich muss hier meinen scheiß Salat essen.
Lustig, ich habe jetzt so viele Jahre nach der DDR irgendwie Katharina Witt mal kennengelernt. Mhm. Also wir kennen uns inzwischen gut und mag sie total gerne, aber damals war es halt die Kathi, ne? Das war halt ein ferner Stern, die war halt ein Megastar.
Ja.
Und dann hatten sie auch mal eine Überlegung, was sie denn macht nach ihrer Karriere und da war wohl Schauspiel auch mal eine Rolle. Und sie kann sich daran nicht erinnern, komischerweise, ich habe sie das schon mal gefragt, aber sie weiß es nicht mehr. Ich kann mich daran erinnern, natürlich, weil es eine besondere Begegnung ist. Dann hatte sie die Schauspielschule besucht und wurde da so rumgeführt und ich war da dabei und dann fragte sie irgendwann, wo sind denn hier die Wagen? Und ich habe gedacht, ich habe versucht zu verstehen, was sie meint und habe gedacht, die Wagen, die ist so wahrscheinlich in so einem Spitzensport, da werden die wahrscheinlich rumgefahren mit Autos oder so und Fuhrpark oder keine Ahnung, ich weiß, was meint sie damit? Und es stellte sich raus, dass sie natürlich davon ausging, von ihrer Erfahrung als Eiskunstläuferin, dass auch Schauspieler jeden Morgen auf die Waage müssen, um zu gucken, wie ihr Gewicht ist. Und man kennt ja die Geschichten, dass Kathi immer, wenn sie mal 200 Gramm zu viel hatte, einen hinter die Löffel gekriegt hat von ihrer Trainerin und so. Und das war das erste Mal, dass ich davon überhaupt gehört habe, dass Leute quasi gezwungenermaßen als Teil ihres Berufsbildes auf die Waage müssen jeden Morgen und Tritt in den Arsch kriegen, wenn sie zu schwer werden.
Geil, geil.
Was darfst du wiegen? Hast du einen Limit?
Ich wiege, ja, Limit nicht. Also ein optimales Gewicht ist für mich so 75 Kilo.
Alter, wie groß bist du?
1,84.
Boah, ich bin 1,75, ne? Wenn ich 75 Kilo wiege, dann bin ich gut in Shape.
Also ich finde es auch.
Da bist du ja nur Haut und Knochen.
Also ich finde es auch verrückt, wie sich das entwickelt hat, als ich Profi geworden bin in meinen Anfangsjahren. Okay, ich war sehr jung Profi mit 18, 19, 20. Da hast du natürlich jetzt nicht den athletischen Körper, den du vielleicht jetzt hast. Also ich merke auch einfach, dass mein Körper noch ein bisschen sich verändert hat seitdem. Aber damals habe ich wirklich so, wenn ich da ein gutes Gewicht hatte, habe ich so 71,5, 72 gewogen. Und
mit 1,84, also, was ist denn ein Strich in der Landschaft?
Ja, und
ein
Lauch. Jetzt, ja, wirklich. Und jetzt ist so, jetzt gehe ich auch öfter mal ins Gym und Krafttraining und gerade so für den Sprint, was ja der Bereich ist, der für mich interessant ist. Da gab es auch mal Zeiten, wo ich 78, 79 gewogen habe. Und das ist schon ein Riesenunterschied, wenn man einfach so denkt, so, krass, das sind einfach so 7 oder 8 Kilo Unterschied, die. Aber gut, der Körper verändert sich halt, ne?
Was ist das schwerste Körperteil an dir?
Das schwerste Körperteil?
Ja. Das interessiert mich natürlich als Rechtsmediziner.
Ich war gerade, das ist eine gute Frage, aber ich schätze mal meinen Oberschenkel, oder?
Ja, Beine, ne?
Also Beine auf jeden Fall, aber ich so, wenn man das als Körperteil sagt, dann der Oberschenkel sicher nicht.
Gibt es einen Unterschied zwischen haben Sprinter andere Muskulatur als Bergfahrer?
Ja, wir haben eine Schnelle, also wir haben ja. Oh, da fragst du mich jetzt was. Jetzt bei mir, ich bin mich bestimmt auf die Knochen hier, für die das zuhören, aber wir haben, glaube ich, schnelle Muskelfasern, also definitiv, und einen Bergfahrer, also es ist nicht ausgeschlossen, dass der auch schnelle Muskelfasern hat, aber auf jeden Fall weniger, und die sind dann noch ausdauernder.
Die schnellen sind die langen?
Das
hat damit nichts zu tun. Keine okay. Aber sag mal, aber ist der, wenn man einen sieht, der aussieht wie ein Hühnchen, so gar keine Schultern und ganz dünne Ärmchen, so wie meine Finger. Ja. Aber solche Oberschenkel, dann ist eher ein Bergmensch. Oder
nee, ein Bergfahrer hat auch keine großen Oberschenkel. Also ein Bergfahrer, also der wiegt wirklich, würde ich mal so schätzen, so zwischen 65 und 68 Kilo ist da ein gutes Gewicht.
Echt?
Und also die sehen wirklich sehr, sehr ausgezehrt aus. Die haben schon, die Beine sieht man schon, Muskeln und auch Adern und so, aber die haben jetzt keine Riesenmuskeln, die sind einfach nur wirklich auch sehr, sehr, sehr dünn und ausgezehrt einfach.
Die machen viel übers Gewicht dann, die haben einfach kein Gewicht, einen Berg hochzubringen.
Genau.
Okay. Aber bergab müsste doch dann ein schwererer Fahrer, ein Vorteil haben.
Bergab läuft es dann bei mir wieder gut.
Ja.
Eine weitere Frage, die ist mir gestern spontan eingefallen. Ich habe das Fernsehprogramm, gestern war mal so ein Abend, wo ich vom Fernseher saß und das durchgesäppt habe.
Sitzt du oder liegst du vom Fernseher?
Ah, ich liege mehr, würde ich sagen.
Flätzt.
Ja. Obwohl jetzt das Problem, also mit Leo zu zweit war es immer gut. Jetzt wo Oscar da ist, ist zu dritt, ist ein bisschen, wird eng. Das wird jetzt, das denkt man gar nicht.
Der kann ja nicht so viel Platz wegnehmen.
Nee, aber der. Ja, weiß nicht, so ein Baby, man ist ja vorsichtig am Anfang, ist so ein halb.
Behütet.
Also. Ja, genau. Naja, auf jeden Fall saß ich vorm Fernseher und habe Fernseher geschaut und auf ProSieben lief Schlag den Star. Jetzt, wo wir beide schon herausgefunden haben, dass wir wettkampffähige Typen sind, ich gedacht, das wäre auch mal eine Show. So, jetzt beide Radfahrer. Da könnten wir aber gegeneinander antreten. Was hältst du davon?
Ja, aber das ist ja, da haben wir ja, wir würden ja nicht auf Augenhöhe antreten. Also,
ja,
hast du gesagt? Du bist 26.
Ja,
da sind 30 Jahre dazwischen. Also dann müsstest du mit völlig anderen, sag mal, Bedingungen an den Start gehen als ich.
Ja, gut, aber wenn man, die werden ja dann keine Radfahrübung machen. Wenn das anders, also bei Schlag den Star haben wir alles dran, auch irgendwie. Wissen und so. Und ich glaube, das ist also sehr spannend.
Ja, also ich bin, da muss ich sagen, da ich habe zwar auch schon, bin ja immer mal in Quiz-Sendungen und so und habe auch schon ein paar gewonnen, aber wenn ich Pech habe mit den Fragen und zum Beispiel Geografie, also so eine weiße Karte zum Beispiel von der Welt, ne, wo man dann reinstecken muss, wo ist Jakarta, wo ist dies, wo ist das, irgendwie. Also da lose ich komplett ab. Also ich habe in Geografie eine ordentliche Zensur gekriegt. Ich glaube, am Ende war es eine 3 oder eine 2, weil das war nur, weil die Lehrerin mich cool fand. Ansonsten hätte ich wahrscheinlich absolvieren. Das ist zum Beispiel sowas, da gibt's, kenne ich 1000 Leute, die würden mich mit links in die ja, aber wenn dann irgendwas mit ist, mit Sport zum Beispiel oder so, neulich musste ich mich in so einer Quiz-Sendung verkehrt rum in den Einkaufswagen setzen und mit den Beinen unten auf dem Boden durfte ich mich nur vorwärts bewegen. Und da habe ich schön alle weggekickt.
Glaube ich.
Merke ich dann, da geht's bei mir. Ist er mit mir durch.
Das wär mal spannend auf jeden Fall. Hinten raus, wir kommen jetzt so langsam zum Ende des Podcasts, habe ich immer noch an meinen Gast 3-4 persönliche Fragen, die mich wirklich interessieren.
25 Zentimeter.
Das erste wäre, falls du, ich weiß nicht, hast du Netflix bestimmt?
Ja, klar, ich habe das alles.
Was wäre deine Netflix-Empfehlung? Was sagst du, ey Leute, das müsst ihr euch anschauen?
Okay, ich bemerke in letzter Zeit, dass auch bei Netflix nur noch so ein bisschen mit Wasser gekocht wird. Also es gibt, die haben einen irren Output, aber es ist längst nicht mehr alles so geil, wie es früher war. Da konnte man sich ja alles anschauen, das hat eigentlich kaum einen Ausfall dabei. Jetzt ist es manchmal nicht mehr so. Ich bin mal so ein bisschen, eine Sache auf jeden Fall, da bin ich Lokalpatriot totaler, ich würde Dark empfehlen. Einfach, wer das nicht gesehen hat, soll sich es angucken. Das ist eine deutsche, auch von uns, es sind Kollegen von mir, einige Freunde dabei und auch ein Radfahrer übrigens.
Ich bin Olli, ein Riesenfan von Dark. Ja. Mega gut.
Olli ist auch Radfahrer, mehr Mountainbike, aber auch begeistert, was das angeht. Und das schätze ich einfach, weiß ich total zu schätzen. Also da ist was gelungen, was nicht versucht, so Ami-mäßig um die Ecke zu kommen. Also irgendwas faked, irgendwas nachmacht, was andere mit mehr Geld und mehr Erfahrung besser machen. Sondern das ist wirklich eine eigene, in Deutschland spielende, auch mit dieser gewissen deutschen Schwere. Der Look ist schon cool. Ist mega gut und super gut gelungen und auch letztlich über alle Staffeln eigentlich. Man kann sich alle Staffeln angucken. Manchmal ist ja auch dann nach der zweiten, dritten die Luft raus. Also es ist da nicht. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Genauso gut. Genauso wie übrigens, das läuft jetzt nicht bei Netflix, aber 4 Blocks oder 4 Blocks aus Berlin. Also großartig geworden ist. Haben wir Netflix verlassen. Du wolltest eine Netflix-Empfehlung haben.
4 Blocks ist auch auf Netflix. Also ich glaube, die ersten beiden Staffeln kann man auf Netflix gucken und die dritte muss man
auf Amazon. Ja, dann ist das neu. Das war früher TNT.
Ja, nur die dritte muss man auf Amazon. Also, weil ich habe es auch, also beides super.
Und wenn du jetzt noch was anderes willst, was internationales. Achso, und Haus des Geldes fand ich auch super.
Ja.
Spanisch.
Ja.
Geil. Und jetzt muss auch noch was Englisches kommen und das ist... Da würde ich jetzt einfach mal, ich bin ein großer Fan von American Horror Story und zwar fast alle Staffeln, da stehe ich total drauf, aber habe jetzt gesehen Damen Gambit.
Ich kann dich gar nicht.
Kannst du gerade gucken, ist relativ aktuell und sehr spannend.
Gut, das finde ich immer interessant. Ja, aber Dark ist echt ein wahnsinnig guter Tipp, finde ich. Und ich fand, ich glaube, also du wirst es vielleicht besser wissen als ich, aber das ist wahrscheinlich die erfolgreichste deutsche Produktion, also die ist ja nicht nur in Deutschland super erfolgreich, sondern auch weltweit schauen es super viele. Und auch ich weiß es nicht, aber ich habe nur gesehen, dass auch die Hauptdarsteller ja über Instagram auf einmal, die sind ja durch die Decke gegangen, weil das so gut ist, ey.
Ja, die hauen alle die Streamingdienste oder die Streamer, Netflix, auch Amazon, die veröffentlichen alle nicht ihre wirklichen Zahlen. Also das kommt bestimmt noch, aber ich würde auch denken, nach dem, was man so sieht, nach dem Buzz, den es so rundherum macht, ist das auch international gut gelaufen und auch zurecht.
Mit welchem Promi oder, nicht Promi, mit welchem Menschen würdest du gerne mal für einen Tag tauschen? Wo du sagst, dem seinem Leben hätte ich gerne mal einen Tag.
Wenn mir vielleicht der eine oder andere einfallen, wo ich denken würde, die haben bestimmt mega, mega Fun den ganzen Tag. Aber ganz ehrlich, ich würde lieber mit jemandem tauschen wie, also wenn es wirklich realistisch wäre, würde ich lieber mit jemandem tauschen, der Politik macht. Und zwar ist mir das immer noch ein Rätsel. Obwohl ich jetzt schon, ich kenne ein paar und würde schon sagen, ich habe auch ein ganz gutes Verständnis so von dem, wie es läuft. Aber was am Ende, ich werde, seit ich Jugendlicher bin, das Gefühl nicht los, dass Politiker immer noch mal irgendwas wissen, was man nicht weiß. So als würde mir kein reiner Wein eingeschenkt. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Mhm. So als würden die irgendwie, das habe ich schon mal meinen Eltern gehasst, wenn die so, oder familiär, wenn so Sachen vor dir, weißt du, wenn du Sachen nicht hören sollst oder sowas, ne? Und das Gefühl habe ich bis heute. Deswegen würde ich sehr gerne, also ich sage es jetzt einfach mal, ich würde gerne mal mit Angela Merkel tauschen.
Ja. Das ist ein guter Auswahl. Mhm. Welchen Lebenstraum hast du noch, wo du sagst, so, boah, das würde ich gerne noch erleben, erreichen?
Also vieles von dem, wovon ich geträumt habe, habe ich schon gemacht. Ich will nicht sagen, so erreicht im Sinne von, da war ich Weltmeister, mhm. aber gemacht und erlebt. Und ich bin zum Glück nicht sehr oft auf die Fresse geflogen. Also ein bisschen schon, gehört auch dazu, aber jetzt nicht dauernd oder so. Und deswegen würde ich denken, ein großer Teil meiner Lebensträume, den projiziere ich so ein bisschen auf meine Kinder zum Beispiel. Also es ist auch ein Lebenstraum von mir, noch mitzuerleben, dass die einen guten Weg einschlagen, dass die sicher auf ihren Beinen stehen und dass die gute Personen, gute Menschen werden, die gut klarkommen in der Welt. Und das zu sehen, das wäre zum Beispiel auch noch so ein Lebenstraum, der hat jetzt gar nichts mit persönlichem Erfolg oder Ruhm oder in dem Beruf oder irgendwas zu tun. Das interessiert mich. Und so eine scheiße Etappe da auf der Tour de France zu Ende zu fahren, das würde mich auch interessieren. Das wäre schon auch ein Traum. Fände ich schon cool, wenn ich das hinkriegen würde. Und ein paar Reisen würde ich gerne. Ich würde gerne noch ein paar Ecken der Welt noch mal sehen.
Das ist nicht gut.
Was Grönland, da so vor? Island zum Beispiel.
Island ist geil, Island war ich schon.
Ja, sowas.
Das Island ist wirklich schön.
Japan würde ich auch gerne mal nochmal hinfahren. Ja. Asien kenne ich nicht so gut, nicht so viel.
Ja, spannend.
Ja, also es gibt so ein paar Orte noch, aber jetzt so, wenn du mich fragst, ja, ich will noch einmal die und die Rolle spielen oder so, keine Ahnung. Das sind alles so Träume, die sind auch da, die sind auch schön. Keine Ahnung, wäre doch cool, wenn man mal irgendwo mit, keine Ahnung, mit Woody Allen plötzlich einen Film drehen würde. Das wäre doch super. Oder ja, gibt es tausend, könnte ich tausend Leute sagen, aber so der große Traum. Ein paar sind schon in Erfüllung gegangen, finde ich cool.
Finde ich gut. Das ist jetzt meine letzte Frage an dich. Es ist so ein bisschen so eine Frage wie der Sohn fragt den Vater was, sage ich mal so ein bisschen. Ich leite das mal relativ weit her jetzt einfach mal zum Verständnis. Also ich bin jemand bei mir oder ich beobachte das bei mir selber und weiß nicht, ob ich habe das schon auch öfter mit Freunden auch mit oder auch in Podcasts gehört von sehr bekannten Leuten, die jetzt gerade in der jetzigen Zeit durch die Decke gehen und so. Und ich spüre das selber bei mir auch, dass wenn ich zum Beispiel 2 Jahre zurückschaue und wo ich jetzt schaue, hätte ich sicherlich gesagt, boah, krass, wenn mir das jemand als Ziele aufgeschrieben hätte, ich glaube, wenn ich das alles erreiche, krass, da bin ich echt stolz mit. Und mir geht es eh nicht, dass ich vieles von dem, was ich mir so kurzfristige Ziele, die ich gesetzt habe, dass ich die irgendwie erreicht habe, nicht alle, aber schon manches. Und dass ich gesagt habe, boah, wenn das ist, dann bin ich bestimmt überglücklich. Und dann tritt das ein, aber dieses Gefühl, was man sich vorgestellt hat, der absoluten Zufriedenheit, bleibt eigentlich eher aus. Oder ist sehr kurz nur da und man ist eigentlich schon viel mehr so bei diesem, okay, aber was kommt denn jetzt? Was kommt denn jetzt? Es geht ja weiter. Mhm. Und als ich mir heute, ich bereite die Folge ja mal vor, habe ich es ja schon gesagt, du bist Schauspieler, du bist Musiker, du bist Regisseur, du bist Produzent, du bist mit einer erfolgreichen Musikerin verheiratet, du hast 4 Kinder. Wenn man auch mal auf deine Preise guckt, du hast ja schon einen Bambi gewonnen, einen Grimme-Preis, eine goldene Kamera, eine goldene Henne, eine 1Live-Krone, spielt seit 2002 mit Axel Prahl den erfolgreichsten Tatort. Das liest sich ja erstmal alles so, wow, was für eine krasse Karriere, so was für ein krasser Typ. Ich habe mich jetzt gerade schon gefragt, dein Lebenstraum, wo du gesagt hast, auch so, ich habe viel erreicht von dem, was ich erreichen wollte, aber geht es dir genauso manchmal mit diesem Gefühl oder stellt sich das ein irgendwann später mal oder sieht man alles reflektiert? Ich meine, das ist eine sehr große Frage, aber du kennst vielleicht das Gefühl, von dem ich spreche so.
Ich glaube, dass die, also das, was du gerade erlebst oder beschreibst, kenne ich total auch. Und das hat damit zu tun, dass man eben das aus dem Träumer und dem, der keine Ahnung hat, aber unheimliche Fantasien, eben jemand wird, der weiß, der kennt jeden, du kennst jeden Schritt, der dahin geführt hat, zu einem Erfolg oder auch zum Misserfolg. Du hast es gemacht, du bist jeden Schritt gegangen selber. Und je länger du dabei bist, desto mehr lernst du, wie scheu der Erfolg ist. Mhm. Und an manchen scheint er wie eine Klette zu haften und andere macht einen großen Bogen drum. Ja. Und je mehr du darüber weißt, je mehr du siehst, ich kenne Kollegen, die sind nicht schlechter als ich. Ich würde sogar sagen, in einigen Dingen besser. Aber wissen gerade gar nicht, wie sie die nächste Miete bezahlen sollen von ihrem Beruf. Weißt du, wie ich meine?
Ja, klar.
Und diese Verteilung. Und wenn du das dann so schaust, was dich auch selber so vorangebracht hat oder einen Schritt nach dem anderen und wie ich meine, bei dir ist es anders. Du bist Sportler, da gibt es eine Stoppuhr und da gibt es einfach das geile Foto da, was du gepostet hast, diese Ziellinienüberfahrt mit dem kleinen Jump am Ende noch. das ist messbar, das ist klar. Ne? Wenn du so in meinem Beruf bist, das ist gar nicht messbar. Du kannst das gar nicht messen. Du kannst nur, es gibt kein objektives Kriterium. Da kommt einer rein und erzählt eine Geschichte und alle hören auf zu reden und halten den Atem an und sagen, ist das nicht ein geiler Typ, so sympathisch, den könnte ich stundenlang zugucken. Und dann kommt der Nächste rein und er ist nicht schlechter und keiner hört auf zu reden, keiner guckt hin und wie kommt das? Was ist das? Ja. Eine Mischung aus Zeitgeist, eine Mischung aus, wer ist gerade angepfiffen, kannst du zu den Leuten connecten, hast du das oder nicht? Oder das sind alles Dinge und da reden wir noch gar nicht vom, wie spielst du nachher oder wie. Das sind alles so ungerecht verteilte oder mit Kategorien wie, ist das gerecht oder nicht fassbar und mit einer Stoppuhr schon gar nicht. Und deswegen verstehst du eben auch, dass ein riesengroßer Erfolg, und das passiert mir manchmal, das muss ich sagen, auch mit Leuten, die kommen dann und die sind dann, haben was gesehen oder so und die Augen glänzen und stehen vor dir und freuen sich total, dass diese Begegnung stattfindet und machen dir mega Komplimente. Und dann muss ich mich wirklich zusammenreißen und ein bisschen so tun, als würde ich mich genauso freuen wie sie. Weil ich das Gefühl habe, dass wenn ich das nicht täte, wenn ich einfach nur sage, hey, ich find's cool, vielen, vielen Dank, Dankeschön, dann würden die denken, was ist mit dem los? Der hat sich ja gar nicht gefreut. Ich meine, weißt du so? Weißt du, wie ich, so und diese Möglichkeit, dieses über jedes erreichte Etappenziel so glücklich zu sein, wie man gedacht hätte, dass man es sein würde, bevor man diesen Weg gegangen ist. Das ist ein bisschen der Preis, den man, glaube ich, zahlt. Also es klingt, ich will jetzt nicht trist oder irgendwie traurig klingen oder verschnupft oder sowas, aber ich, das hat das mit dem Beruf zu tun. Je besser du den Beruf kennst, gibt im Fußball den Spruch, vor dem Spiel ist nach dem Spiel. Das ist leider immer real. Also okay, wir haben es jetzt hier gewonnen, wir sind jetzt Weltmeister, aber ey, morgen. Ja. Stellen sich die Fragen schon wieder ganz anders. Ja. Und so ist es eben, so ist
bei mir auch so. Ja, natürlich. Aber nee, das finde ich, ist auch wieder, es ist ja dann immer doch lustig, wie man dann doch so die Vergleiche ziehen kann. Klar, im Sport ist alles messbarer, aber auch im Sport hängt es ja von vielen Dingen ab, die du gar nicht beeinflussen kannst. kriegst du einen Platten, kommst du sicher durchs Rennen durch, bei welchem Team fährst du, auf einmal lernst du einen neuen Trainer kennen, der reizt nochmal was ganz anderes bei dir raus als Beispiel, so eine Sachen und das stelle ich mir auch.
Oder wie ist deine Tagesform, genau, wie ist dein Training gelaufen, bist du gut regeneriert oder nicht gut regeneriert, hast du getapert, hast du falsch getapert, richtig getapert, keine Ahnung, diesen ganzen Kram, also es sind tausend Faktoren, die da eine Rolle spielen.
Das ist witzig und genauso ist es ja dann auch, das hat ja sicherlich auch schon jeder so mal drüber Gedanken gemacht. Ist es ja auch im Schauspiel, so stelle ich es mir zumindest vor als Laie, man kriegt ein Drehbuch, liest sich das durch und denkt sich, mega, das wird richtig geil, da mache ich mit. Und der Film läuft dann dahin und bringt vielleicht nicht den Erfolg, wie man es sich erwünscht hat. Und eine andere Rolle, sagt man ja klar, die spiele ich und denkt man sich gar nicht vielleicht drüber nach und das ist auf einmal der Riesenerfolg und bringt dich zu drei Stationen weiter, wo man noch gar nicht von geträumt hat, wo man denkt, so crazy. Das stelle ich mir auch im Schauspiel richtig, richtig crazy vor, ja.
Ich habe auch schon Filme gedreht, die muss ich sagen, die es sind nicht viele zum Glück, aber so ein paar gibt's da. Ich denke, okay, kann man die bitte streichen? Aber dann, was machst du jetzt, wenn du hier rausgehst und jemand dich auf der Straße anruft und sagt, oh, ich habe neulich den Film XY mit Ihnen gesehen. Das war ja so geil. Und das ist jetzt genau der, den du, was machst du denn dann? Dann sagst du, weißt du was, so ist es einfach.
Ja.
Und am Ende ist es so, das Leben ist so ein bisschen so, man kann nicht alles kontrollieren und nicht alles erzwingen. Du hast so einen Pfeil und Bogen, stelle ich mir manchmal vor, Pfeil und Bogen in der Hand und du weißt ungefähr, dort geht die Sonne unter, also da ist jetzt Westen, da ist Norden, Osten und in die Richtung will ich ungefähr. Ja, und dann spannst du deinen Bogen und dann hältst du den Bogen so ungefähr in die Richtung und dann lässt du den Pfeil, schießt du ab. Und dann fliegt er in die Richtung, aber ob er genau da landet, wo du jetzt gesagt hast, da muss der jetzt landen, da muss der drinstecken, das weißt du nicht.
Ja,
aber irgendwo in der Gegend wird er sein.
Ja.
Und dann gehst du da hin und du suchst deinen Pfeil und dann findest du ihn vielleicht irgendwie, wenn du Glück hast, und dann schießt du ihn in die nächste Richtung. Und so gehen wir ein bisschen durch unser Leben. Also so mathematisch und computermäßig geht das nicht.
Ja, das stimmt. Hm. Ist aber auch schön, dass es so ist. Also,
naja, ist auch schön.
Ich denke, das ist ein ganz gutes Schlusswort jetzt auch so langsam. Ich habe einen kleinen.
Wie lange darf der eigentlich sein, der Podcast?
Ich habe nicht drauf geguckt. Ich glaube, wir sind jetzt über 1,5 Stunden. Das ist eine
gute Und wie lange Idee. Darf er sein? Oder gibt es das nicht?
Doch. Ist also zum Beispiel einer der wirklich besten Podcasts, meiner Meinung nach, die ich auch sehr gerne höre, ist Matze Hilscher. Hotel Matze heißt der Podcast, auch relativ bekannt.
Mhm.
Oder nicht relativ, sehr bekannt.
Ja, ich kenne es auch.
Und ich glaube, der hat letztens eine sehr inspirierende Folge mit Campino gemacht und die ging 3,5 Stunden. Also, weißt du, wenn du jetzt am Anfang haben wir ja Fragen gestellt, über die hätten wir ja noch eine halbe Stunde länger quatschen können. So. Meine Folgen sind immer so 1,5 Stunden, aber das finde ich beim Hotel Matze schon auch sehr inspirierend, dass der sich wirklich sehr, sehr lange Zeit nimmt. Also das wird alles sehr lang ausgeführt und sehr bis ins Detail gesprochen. Ist auch, kann man empfehlen.
Ist das Tolle an einem Podcast überhaupt, ne? Dass man diesen Zeitdruck nicht hat, diesen Programmslot, sondern dass Leute endlich mal zu Wort. Deswegen höre ich auch wirklich gerne welche.
Ja, total. Ja, und das Gute ist ja auch, man stellt es online und der Hörer kann sich das ja einteilen, wie er will. Also der muss ja jetzt nicht 1,5 Stunden durchhören. Der kann ja vielleicht eine halbe Stunde beim Laufen hören, dann eine halbe Stunde später im Auto und eine halbe Stunde nochmal beim Schlafen gehen oder so.
Genau.
Das ist schon ganz cool, ja. Mhm. Kommen wir kurz einen Nachtrag zur letzten Folge. Da hatte ich groß angekündigt, dass mein Teamkollege Alex Daus ja den Stundenweltrekord am 12. Dezember versuchen wird, einen neuen Rekord aufzustellen.
Den hat Vogt noch inne, ne?
Nee, Vogt hatte den nicht lange. Mittlerweile hat den.
Was? Hatte ihn nicht lange?
Nee, 2-3 Wochen nur. Dann wurde er direkt.
Wirklich?
Ja.
Aber der war doch schon, wo lag der bei Pan 50?
Mittlerweile, also ich glaube, Vogt, der hatte bei 52,8.
Mhm.
Mittlerweile liegt er bei 55 noch was.
Okay.
Bradley Wiggins hatte den noch geholt und hatte den lange. Dann hat den Victor Campenaerts jetzt geholt. Der hat ihn allerdings ist der offizielle Rekord. Der ist extra dafür nach Kolumbien, meiner Meinung nach, gereist. Kolumbien oder Mexiko, um den in der Höhe zu fahren, weil es da natürlich ein Tick einfacher ist. Der hat den jetzt. Jetzt wollte mein Teamkollege Alex Dowsett das probieren, hat es groß angekündigt, musste kurze Zeit später leider sagen, dass er sich Corona infiziert hat und muss jetzt wieder alles absagen. Also am 12. Dezember doch nichts, dort müsst ihr doch nicht vorm Fernseher schauen, wird nichts stattfinden. Und was ich auch kurz letzte Folge schon angedeutet hatte, dass das Team NTT, was lange so aussah, als wenn es aufhören wird, wurde jetzt doch noch gerettet. Zwar mit einem sehr kleinen Budget von nur 8 Millionen, aber es wird weitergehen. und wird nächstes Jahr Team Kubeka Ossos heißen.
Also 8 Millionen beim Film, kann ich schon mal sagen, oder beim Fernsehen, wäre ein Traumbudget.
Ja?
Absoluter siebter Himmel.
Ja, das ist im Radsport ein Jahr World Tour fahren.
So ein Tata zum Beispiel kostet ungefähr 1,5 Millionen.
Okay.
Ach, bisschen krass. Weniger, sogar etwas unter 1,5 Millionen. Man könnte also von deinem Radsport-Ding könnte man locker 4 Tatorte drehen.
Das ist geil. Das, siehst du, guck mal, dann habe ich schon mal einen Einstieg in die Schauspielkarriere. Wenn ich einfach ein Jahresgehalt von mir nehme, kann ich schon mal mir eine Rolle als Leiche kaufen. Na gut, obwohl du ja gesagt hast, das ist gar nicht einfach, eine Leiche zu spielen. Den Joke habe ich ja schon mal privat gebracht. Da meintest du, ey, das ist nicht so leicht, stell dir das nicht leicht vor.
Das ist die begehrteste Rolle im Tatort von Leuten, die Amateur sind, ja, quasi jetzt keine Profis sind. Einmal Leiche im Tatort, kann ich nur sagen, würde ich gerne alle, die das schaffen, wenn das mal einer schafft, ich weiß gar nicht, ob das geht, ich habe ja da keinen Einfluss drauf, aber würde man hinterher nochmal fragen, wie war es jetzt? Wir hatten mal einen Mann, der hat nicht die Leiche gespielt, sondern der war so Komparse beim Tatort und der hatte das gewonnen auf irgendeiner Manager, das war ein Manager aus der Schuhindustrie. Der wurde da mit seinem Dienstwagen vorgefahren und so, also ja. Wahnsinn. Und der war dann Komparse, da bist du ja wirklich also hinten ja. in der Unschärfe irgendwie den ganzen ja. Tag. Musst den ganzen Tag da sein und kommst vielleicht mal irgendwann dann dran oder hinten irgendwie, wie gesagt, unscharf durchs Bild. Und der war total enttäuscht, als der Tag fertig war, hat er gesagt, also es war sehr interessant, vielen Dank, aber ich bleibe in meinem Job. Ja. Also der hat glaube ich noch nie so das Gefühl gehabt, der war so erschöpft und so ja. fertig und sagte, also weiß ich nicht, das ist mir glaube ich nicht.
Das könnte mir glaube ich auch gut passieren. Dass man sich das alles schöner vorstellt, als es dann in Wahrheit ist. So. Vor allem viel warten habe ich gehört bei der Schauspielerei, immer viel warten. Mhm. Und dann aber, wie du sagst, das stelle ich mir auch echt krass vor, wartest ewig und dann sagen sie so, zack, jetzt musst du da sein. Und dann musst du sagen, wie du sagst, dann musst du den Tod spielen, dass du gerade jemand in deinem unmittelbaren Umfeld jemand gestorben ist. Oder so. Das finde ich, ja, sehr, sehr viel Respekt nochmal an dieser Stelle für deinen Beruf. Habe ich wirklich sehr viel Respekt vor. Und eine Sache habe ich noch. Eine letzte Sache, die ist nämlich immer dabei. Das ist so die, viele Rubriken, die ich habe, sind mal dabei, mal nicht. Aber die Rubrik ist eigentlich immer dabei. Mhm. Ich frage meinen Gast immer, einfach egal, ob er jetzt Insider ist oder Outsider, Radsport verbessern. Wenn du jetzt die Sportart Radsport anschaust, wo du sagst, zack, da sehe ich direkt, das könnten die besser machen. Hast du da irgendwas?
Wow, also. Na, da. Also es gibt bestimmt ganz viele Sachen. Also ich bin sicher, dir würden schlagartig 4, 5 einfallen.
Ja, ich komme langsam auch ans Ende, weil ich am Anfang habe ich oft selber Beispiele gebracht, aber die sind ja auch irgendwann. Jetzt bei Folge 48 hat man das. 48 Vorschläge hatte ich auch nicht. Sind auch immer gerne, wenn ihr mal Vorschläge habt, liebe Hörer, zum Thema Radsport verbessern, auch gerne mal reinsenden.
Ja, also den Radsport könnt, glaube ich, nur ihr selber verbessern, weil ihr dann besser wisst, was los ist. Ich höre, dass manchmal Fahrer sich darüber aufregen und beklagen über die Tour, die ausgewählt wird, die Strecke, die man fahren muss. Und man hat ja auch Topstars schon absteigen und schieben sehen oder so. Also ob das jetzt da nun unbedingt da der goldene Weg liegt in diese Richtung, das würde ich mal bezweifeln. Es geht auch um Unfälle. Das hat keinem Spaß gemacht, die letzten großen, auch schweren Stürze sich anzugucken, die nicht notwendig gewesen wären. Die sind nicht passiert, weil jemand der Rahmen gebrochen ist oder die Speiche oder sowas wegflog, sondern die sind passiert aus dem Zweikampf raus oder aus solchen Situationen raus. Ich weiß nicht, ob man sowas, das hat man bei der Formel 1 auch relativ weit getrieben und irgendwann wieder zurückgeschraubt, um einfach mal ein bisschen da hat keiner, also ich jedenfalls habe keine Freude an solchen Bildern, diese Stürze wie bei der Polenrundfahrt oder so, das ist einfach krass. Ja, das ist krass. Jetzt
ein gutes Beispiel, Exempel. An dem wurde jetzt aber auch vom Weltverband ein Exempel statuiert, der wurde jetzt bis nächstes Jahr im Mai gesperrt. Also schon sowas gab es im Radsport auch noch nie, dass einer aufgrund von einer, ja, also ich sag mal, ich habe letzte Folge schon drüber geredet, dass ich die Strafe sehr krass finde, sie irgendwo verstehen kann, aber sich der Weltverband da auch zu einfach macht, die Strafe komplett auf den einen Fahrer nur. Jetzt haben alle zeigen mit dem Finger auf den. Gab ja schon noch mehrere Faktoren, die dafür eine Rolle gespielt haben. Also die Sicherheit vom Veranstalter, dass da auch die Zäune hätten besser aufgestellt werden können. Auch, dass der Fahrer, der stürzt, ein anderer Fahrer hätte vielleicht auch gebremst und hätte nicht mehr durch die Lücke gewollt. Also da kamen schon viele, viele Faktoren zusammen.
Na ja, gut, aber es ist eine, da kommt auch der Faktor vor allen Dingen zusammen. Du kommst bergab auf die Ziel, aufs Ziel zu.
Das muss halt
und sein. Das sind extrem hohe Tempi, die da gefahren werden und viel höhere, als man sie auf einer geraden Strecke oder leicht bergauf fahren kann. Und da geht es einfach um so ein Thrill, das ist ja keine Gespensterbahn, oder keine Achterbahnfahrt irgendwie, sondern da ist eine Achterbahn, ist kontrollierter als das, was da passiert. Und da muss man einfach den menschlichen Faktor mal ein bisschen mit einrechnen. Also da geht es einfach um einen Sieg. Und wir haben ja vorhin darüber geredet, wie das ist, wenn man kompetitiv ist, und das muss man sein, um so ein Rennen zu gewinnen. Und dann kommen halt Blackouts zustande und dann macht man Sachen, die man sein Leben vielleicht, ich kenne den nicht, den Spieler, den Fahrer, der da geschubst hat, und dann denken mich vielleicht, ist das ja auch ein Typ, der sein Leben lang sich das nicht verzeiht. Vielleicht ist es aber auch jemand, dem es scheißegal ist, und ist auch okay, dass er bis Mai gesperrt ist. Aber da würde ich sagen, das fände ich eine Verbesserung, wenn man aufhören würde, diese extrem hohen Risiken mit einzupreisen und zu gucken, ist doch bestimmt geil für die zu gucken.
Ja, das ist ein sehr, sehr, sehr guter Tipp. Ich hatte auch letztens hatte ich mal darüber nachgedacht, dass auch bei den Grand Tours allgemein es einfach schlau wäre. Es gibt ja Die Strecken werden da geplant, wenn einfach aus jedem Lager, also sagen wir zum Beispiel mal, man würde einen Fahrer nehmen, der sagt, ich will die ganze Rundfahrt gewinnen, also mein Ziel ist das gelbe Trikot bei der Tour als Beispiel, und ein Fahrer, wo man ganz genau weiß, der hat mit der Gesamtwertung nichts zu tun, das ist ein Sprinter, der fährt wahrscheinlich im Gruppetto. Wenn man solche zwei Fahrer mit in die Streckenauswahl nimmt, weil ich glaube, dann wird man eine ganz gute Mitte finden zwischen allen Meinungen, und dann würden alle, das wäre eine große Verbesserung, glaube ich. Ich glaube, besser wird es jetzt nicht mehr.
Nee.
Ich freue mich sehr, dass du dabei warst. Und du musst noch ins Mikro sprechen. Ja, du hast das Mikro weggelegt. Danke für die Einladung,
wollte ich sagen. Und Vollprofi hier hat das Mikro weggelegt und redet einfach weiter. Genau. Und ja, und wenn wir irgendwann in ein paar Jahren wieder neue Erkenntnisse haben, können wir uns ja nochmal treffen.
So machen wir es. Ja. Vielen Dank, dass du dabei warst.
Ja.
Ciao.
Mir hat es auch Spaß gemacht. Ciao. Tschüss und Grüße an alle.
Wieder einmal ein kurzer Nachtrag. Ich habe mir überlegt, wenn Toni Martin der Panzerwagen ist, dann sollte Jan-Josef Liefers der Lieferwagen sein. Oder falls er doch noch eine Rap-Karriere anstrebt, sollte er vielleicht über den Namen JJ Cool L drüber nachdenken. In diesem Sinne, eine gute Woche.